Crop FM, Ausgabe Nummer 404. Wir schreiben den 23. November 2018. Mein Gast heute Abend ist Magister Christian Strasser und es geht um das Abenteuer Wirklichkeit. Und wie immer gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen, gibt es ja gerne weiter. Später kann man dann auch über Skype sich zuschalten, ich meine, man kann es auch gleich probieren, aber die Skype-Leitung ist offen, einfach User CropFM anrufen, beziehungsweise auf der Startseite findet man dann den Link. Findet man jetzt schon den Link. Ja, freue mich über eure Kommentare und eure Fragen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Da ist oben dann so dieses Briefchen, links davon das RSS-Symbol, dann das Briefchen, dann das Zahnrad, da kann man ein paar Dinge einstellen und dann das Fragezeichen. Wenn jemand zum Beispiel Probleme mit dem Live-Hören hat, findet er dort ein paar Tipps, wie er diese beheben kann. Falls er die gerade jetzt hat, hilft es natürlich nichts. Wenn da jetzt jemand gar nichts hört, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass er am falschen Stream ist, dann einfach reloaden oder einen neuen Tab aufmachen. Neuer Tab oder neues Fenster und dann sollte das gehen. Man kann sich gerne mailen, cropfm@mur.at ist die Adresse. Wenn es mit der Beantwortung ein bisschen dauert, tut mir leid, ich gebe mein Bestes. Es kann sein, dass in letzter Zeit wieder mal ein paar Mails untergegangen sind. Das passiert dann immer wieder mal. In dem Fall, wenn es wichtig war oder wenn man sich eine Antwort erhofft hat, dann bitte einfach noch einmal schicken. Alle Sendungen erscheinen in einem Archiv als MP3 und können dort heruntergeladen werden, auch einzeln verlinkt werden, was mich natürlich freut. Da gibt es diese Direkt-Link-Funktion, dieses Verkettungssymbol. Wenn man es in Social Media verlinkt, gibt es da einen eigenen Link, also für Facebook und so weiter. Ein Forum gibt's auch, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild, ich finde es großartig, wieder mal heute gestaltet von Matthias Töpfer und mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Töpfer mit OE geschrieben. Ja, und wem diese Sendung gefällt, bitte weitersagen. Je mehr hören, desto besser verlinken, weitergeben an Freunde, an Bekannte, die sich für derartige Themen interessieren, und wer etwas beitragen möchte, der kann mich, so wie heute zum Beispiel, der Gast heute wurde mir von einem Hörer vermittelt, einfach den Kontakt zu interessanten Leuten, Forschern etc. herstellen. Gerade unbekannte Leute können da oft sehr spannend sein, wie ich finde. Oder man kann natürlich eben auch die Sendung weiter verbreiten und so weiter, oder einfach pekuniär spenden. Also der Spenden-Button findet sich ganz oben auf der Startseite, der Button mit dem orangen Herzen. An dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die es schon getan haben. Und natürlich die Bitte, das Cookie-Fenster zu confirmen und den Werbungen durchaus Beachtung schenken. So unterstützt man diese Sendung natürlich auch. Wie wär's mit Edward Snowden, schreibt er. Ja, bitte, wenn du den Kontakt hast, lass mich wissen. Sehr gern. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Gab auch gerade wieder eine Schrecksekunde. Ich musste den Icecast, den Stream-Server ganz kurz vorher restarten. Das ist immer besonders toll, dann ist der Adrenalinspiegel so richtig hoch. Ja, auch bei Bitcoin-Fans wird der Adrenalinspiegel im Moment etwas höher sein. Ziemlich mieser Wochenstart für Bitcoin. Eigentlich sind es gleich zwei echt schlechte Wochen für alle Kryptowährungen. Am 14. November ging die Talfahrt los. Seitdem sind die Preise um ca. 30% eingebrochen. Naja, wer Bitcoin kennt, weiß, das kommt immer wieder vor. Der Preis eines Bitcoins liegt derzeit bei 4.300 US-Dollar. Ein wahres Schnäppchen für die einen, ein Beweis, dass es mit Kryptowährungen zu Ende geht für die anderen. Dabei gab es einige positive Entwicklungen in letzter Zeit. So gibt es gute Fortschritte beim Lightning Network, mit dem Bitcoin, Litecoin etc. alltagstauglich werden wollen, also schnellere und billigere Transfers etc. Swiss Exchange will ein auf Kryptowährungen basierendes, börsengehandeltes Produkt einführen und auch der VanEck Bitcoin ETF soll gute Chancen haben, realisiert zu werden. Was immer das jetzt heißt. Man vermutet, dass ein recht unglücklicher Fork bei Bitcoin Cash die Ursache sein könnte. Also die wurden sich nicht einig, wie es jetzt weitergehen sollen bei Bitcoin Cash und der hat sich gesplittet. Also wirklich wissen tut das natürlich eh keiner. Es bleibt also spannend und eine ausführliche Analyse gibt es unter anderem auf bitcoinblog.de. Und einige seltsame Objekte gab es da jetzt auch wieder zu sehen in der letzten Woche. UFO-Sichtungen über Völklingen und an der irischen Küste. Wie Grevi berichtet, machte ein Herr Avenia aus Völklingen am Abend des 13. November seine merkwürdige Beobachtung am Nachthimmel und teilte diese in den sozialen Netzwerken. Seitdem rätselt man, was denn wohl los war. Auch Astronomen haben bisher keine wirkliche Erklärung parat. Falls es unter den Hörerinnen und Hörern weitere Zeugen gibt, also am 13. November am Abend, glaube ich, in Völklingen war das, man kann das eh nachlesen, auf Grenzwissenschaft aktuell gibt es einen sehr ausführlichen Artikel. Ja, falls es da weitere Zeugen gibt, dann wäre das natürlich sehr interessant, darüber zu erfahren. Und wie in einigen irischen Zeitungen auf RT und auch auf Grevi zu lesen ist, gab es 4 Tage davor, nämlich am 9. November, über der Küste der irischen Provinz Kerry mehrere Sichtungen heller und astronomisch schneller, also Mach 4 oder so, Objekte. Das Interessante dabei ist, dass es dazu auch Mitschnitte des Funkverkehrs zwischen Shannon Air Traffic Control und 2 Passagiermaschinen gibt. Weltraum, Schrott und Meteore werden als mögliche Ursachen genannt. Den Beobachtungen nach zu urteilen, sind diese Erklärungen aber eher unwahrscheinlich, aber was weiß man. Und alle möglichen weiteren spannenden Dinge findet man praktisch tagesaktuell auf cropfm.at in der News-Sektion. Auch Artikel zu den hier vorgelesenen Dingen natürlich. Und von jeder Sendung aus kommt man übrigens auch auf die zu dieser Sendung dann aktuellen News. Da gibt es diesen News-Button gleich unter dem Titel. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Magister Christian Strasser und dem Abenteuer Wirklichkeit. Die Arbeit mit Bewusstsein ist das beherrschende Thema in Christian Strassers Leben, meinem heutigen Gast. Zum einen sind es spirituelle Erfahrungen mit Yoga, Buddhismus und altägyptischen Einweihungsschulen, zum anderen Schamanismus und Ayahuasca, die ihn die Realität, wie sie uns präsentiert wird, als unsinniger erkennen lässt. Daneben hat er sich auch über mehrere Jahrzehnte mit den Erfindungen von Viktor Schauberger, Walter Russell und John Hutchinson beschäftigt und ist mittlerweile auch selbst forschend im Bereich der Wasseranreicherung tätig. Schönen guten Abend, Christian.
Begrüße dich, Darek.
Okay, noch eine kurze Schrecksekunde. Ja, freut mich, dass du heute Abend dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen on air zu plaudern. Du hörst mich gut, ja, und du bist vor allem...
Darek, ich habe jetzt ein Problem, ich höre dich immer doppelt.
Ja, hast du deinen Stream laufen? Ja, du musst den Stream abdrehen. Du hast doch, okay. Ich habe dir ja gesagt, du musst, also, ja, das startet. Auf irgendeiner Browserseite läuft bei dir jetzt der Stream. Einfach okay. Browser zumachen, du brauchst keinen Browser im Moment.
Okay, einfach okay, Moment.
Ja, so ist das.
Den Stream muss ich abdrehen, okay.
Ja, einfach die Browserfenster zumachen. Auf irgendeinem Browserfenster.
Okay, ja, jetzt
habe ich die. Danke. Ja. Ja, die Sendung 404 hat es in sich.
Ja, die ist immer die schwierigste.
Die ist immer die schwierigste, gell? Weißt du das ja, du? Wenn man sich deine Biografie anschaut, dann ist es teilweise fast einfacher, man zählt die Dinge auf, die du noch nicht gemacht hast, als all die, die du schon gemacht hast. Also wirklich sehr erstaunlich. Du bist Magister der Philosophie, Hauptfach Geschichte, Nebenfach Psychologie, auch eine sehr interessante Kombination, wie ich finde. Ich habe da übrigens gerade auch in den News eine interessante Doku, weil ich jetzt gerade Geschichte, von James Corbett über den Ersten Weltkrieg. Das ist wirklich sehr sehenswert. Und die Geschichte des Ersten Weltkriegs und dann des Zweiten, der quasi Erfolge war, ist ja auch sehr spannend. Über das sprechen wir heute aber nicht. Neben den vielen Dingen, die du gemacht hast, warst du auch in der Kabarettszene tätig.
Ja, ich habe einen kurzen Stunt in der Kabarettszene gehabt mit einem Freund, dem Hermann Kohlböck. Und ja, das ist dann daran gescheitert, dass ich aus meinem Kabarettprogramm eine Selbsterfahrungsgruppe machen wollte. Und das ist nicht so gut angekommen. Und damit war meine Kabarettkarriere beendet.
Also die Leute wollen sich dann doch eher berieseln lassen, als dann...
Das Kabarett ist ein bisschen was dazwischen. Die Leute wollen angeregt werden, dass sie denken. Sie wollen schon ein bisschen provoziert werden. Aber wenn man es dann übertreibt, wenn man wirklich ins Eingemachte geht, dann steigen sie natürlich aus, verständlich. Und ich habe das nicht richtig dosiert. Und damit war die Sache dann für mich relativ schnell beendet. Aber für meinen Freund ist sie weitergegangen. Und ja. Aber es war interessant. Bühnenerfahrung, ganz ein neuer Lebensaspekt, den ich damals gehabt habe.
Ja. Kabarett, ja. Also wollen wir mal schauen, ob du das heute auch übertreibst.
Ich bemühe mich.
Es zu übertreiben?
Gerade richtig zu tunen, das bemühe ich.
Ich meine, auch diese Sendung hat ja immer auch wieder kabarettistische Aspekte. Das kann man also nicht verleugnen, ja. Und die schätze ich aber auch sehr, ja, weil gerade bei diesen, also wir werden heute wahrscheinlich auch über ein paar sehr heftige Dinge sprechen und da ist Humor ganz wichtig. Und ich glaube, wir steigen jetzt auch gleich mit einer der heftigsten Dinge ein, die mir in deiner Biografie da entgegengeschossen sind und die auch wirklich, die mir dann wirklich neugierig gemacht haben, nämlich du bist auch Trainer, Coach, Therapeut etc. Mhm. Kommen wir vielleicht noch zuerst, was möchtest du denn deiner Biografie noch dazu fügen, bevor wir da jetzt mitten reinspringen? Gibt es da noch irgendwas, was du zu deiner Person sagen möchtest?
Nein. Du hast nicht. Mich als psychonautischer Weltenbummler.
Ah ja, genau.
Bist wunderbar, mehr. Ich überlasse es dir sozusagen, die Fragen zu channeln von diesem breiten Wissen, das ich habe.
Gut, dann schauen wir mal. Also, wie gesagt, bei deiner Biografie ist mir vor allem eines aufgefallen, dass du also vor allem auch in den USA offenbar begonnen hast, mit MK-Ultra-Opfern zu arbeiten. in deiner Tätigkeit auch als Therapeut und so weiter. Wie kam es denn dazu?
Na, ist eine ganz seltsamer Einstieg gewesen. Ich habe da mit einem Mann zusammen gelebt, ein guter Freund von mir, der war ein amerikanischer Elitesoldat in Vietnam für 8 Jahre. Was er dort erlebt hat, das geht dann eh schon in eine Science-Fiction-hafte Richtung, auch damals in den 60er Jahren. Dieser Mann war verheiratet mit einer Frau, die auch aus dem militärischen Bereich gekommen ist, und die hat mir eine Freundin zugeschanzt und hat gesagt: Christian, du bist ein Therapeut, bitte arbeite mit der, die ist in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden. Gut, habe ich gesagt, machen wir das. Habe mit der Frau zu arbeiten begonnen. Das waren so eine Art Rückführungen in ihre Kindheit. Und was ich dann herausgestellt habe, dass überhaupt sexueller Missbrauch nicht da war, sondern dass sie ein MK-Ultra-Kind war, das in der Jugend, in der Kindheit, 4, 5, 6 Jahre den Experimenten dieses militärisch-industriellen Komplexes ausgesetzt war. Und für mich war das Interessante, dass ich, und das hat also ein halbes Jahr gedauert, die Sessions, das Interessante war für mich, dass eine absichtliche Lüge war ihrer Freundin, die mich sozusagen testen wollte, ob ich wirklich an den Kern der Geschehnisse herankomme, was sehr schnell geschehen ist. Und diese Frau hat mir alles erzählt mit dem Bewusstsein einer 5- bis 6-jährigen Mädchens. Und wo sie da erzogen worden ist, war nicht das, was man von der Cassie O'Brien, Transformation von Amerika kennen, in Richtung einer Prostituierten oder, sondern es ist darum gegangen, dieses Kind zu trainieren, außerkörperliche Fähigkeiten zu haben. Wie man das gemacht hat, ist, sie hat mir da jedes Mal erzählt, sie ist in einen Lift 10 Stockwerke in ein Untergrundgebäude gefahren worden, und das alles, eine Frau damals um die 40, mit der Emotion und mit der Stimmlage einer 5- bis 6-Jährigen. Dort wurde sie in einen Raum geführt, und wurde sie an einen Tisch geschnallt mit Leder, und das hat er sich noch erinnern können. Es wurde etwas ins Gehirn gespritzt, und dann wurden ihr Fertigkeiten beigebracht. Sie konnte zum Beispiel, bitte frag mich nicht warum, diese Fragen kann ich mir dann im Nachhinein ausdenken, warum kann ich nicht sagen, weil ich habe ja nur mit einer 5-Jährigen gesprochen. Die Fertigkeiten waren, dass sie zum Beispiel Kristalle nur rein durch ihre Hände zum Rauchen bringen konnte. Wozu man das gebraucht hat, weiß ich nicht. Und sie wurde da in andere Bewusstseinszustände geführt, immer wieder angeschnallt an diesen Tisch. Das war zum einen Teil schmerzhaft, das war natürlich eine Art von Vergewaltigung, keine sexuelle, aber eine Art von Vergewaltigung. Und das musste sie durchmachen. Was hat für mich verifiziert, dass das eben eine, nicht die Einbildung einer 40-jährigen Amerikanerin ist. Verifiziert wurde das Ganze, dass im Laufe dieser Behandlung die Schulterschmerzen, die sie gehabt hat, über ihr ganzes Erwachsenenleben komplett verschwunden sind. Das heißt, dieses Anschnallen mit Leder und die Erinnerung daran hat sozusagen den Schmerz, den sie den nicht identifizierten Schulterschmerz von der Schulmedizin, nicht identifizierten Schulterschmerz erledigt.
Du hast gesagt, auch ein Hörer hat das jetzt gefragt, ins Gehirn gespritzt. Also okay, das hat dir eine 5-Jährige erzählt, aber hast du eine Idee, was sie damit gemeint hat?
Dass sie eine Spritze bekommen hat, die über die Schädeldecke ins Gehirn reingegangen ist.
Was?
Also eine sehr schmerzhafte Sache, welche Chemie etc., alles das konnte sie mir natürlich nicht verraten. Für sie waren diese Erlebnisse...
Aber das ist ja unglaublich, ich meine, da muss ja... Gab es da eine Öffnung in ihrer Schädeldecke, wo sie dann...
Wie das genau technisch passiert ist, bitte, das kann ich so nicht sagen, aber es war natürlich ein für sie sehr dramatisches Erlebnis. Und rein vom von psychotherapeutischen, wenn man so will, war das natürlich eine heilende Session, weil wir ja wirklich zurückkommen konnten zu diesen dramatischen Verhältnissen. Für mich war das natürlich, hat das einen Seiteneffekt gehabt, nämlich mir anzuschauen, was haben die dort gemacht. Nee. Was ist dann im Laufe dieser Zeit noch passiert? Sie war mit einem Militärmann verheiratet, wie das in Amerika oft ist, Leute ja in dem militärsozialen Umfeld heiraten sich gegenseitig immer wieder, also das ist eine eigene soziale Klick. Sie war mit einem Militär verheiratet und in der Dauer meiner Sessions, die wir wöchentlich gemacht haben, über den Zeitraum von einem etwa halben Jahr, ist nach dem dritten, vierten Monat plötzlich Folgendes aufgetaucht, und zwar sind im Schlafzimmer der beiden streng klassifizierte Sprengstoffe in Paketen, haben sich quasi sind teleportiert, haben sich materialisiert. Da ist natürlich der Ehemann ausgeflippt, weil er gesagt hat, was ist da los, was passiert da? Das hat sich da alles materialisiert. Also durch die Erinnerung, ich gehe vielleicht ein bisschen zu weit, aber wenn du ein Ereignis in der Vergangenheit konfrontierst, wieder anschauen kannst und auch eine Fähigkeit, dann kommt die wieder hoch. Weißt du, was ich meine, Tarek?
Ja.
Mach mich da verständlich. Das heißt, es sind bei ihr einfach diese alten Dinge hochgekommen, zu unserer Überraschung, Dinge, die sie offensichtlich gelernt hat, nämlich Dinge zu materialisieren.
Sind die bei deiner Session auch passiert?
Und mit bei meiner Session ist in dieser Richtung gar nichts passiert, sondern da ist das hochgekommen, sie hat es mir erzählt. Wir haben dann natürlich diese Session dann nachbehandelt und noch stundenlang drüber gesprochen.
Und das war die heilende Session jetzt, was du vorher gemeint hast? Also
das war alles heilende Session, ja. Weil dieses ins Unbewusste gerutschte, zum Teil hochtraumatisierte Leben von damals sie zusammen mit mir wieder aufarbeiten durfte, konnte, musste. Aber ich möchte noch den Schlusspunkt, der war dann köstlich, der Schlusspunkt. Wie ist das Ganze dann für Sie ausgegangen? Ich war dann, die Sessions, da hat sie eben ihre Erlebnisse erzählt, die gedrängt waren von diesen physischen Schmerzen und von der Überwältigung, die sie gehabt hat, die man halt mit 5 Jahren anders verwertet wie mit 40. Und dann ist in der Session was aufgetaucht, was ich zuerst nicht begriffen habe. Und zwar, sie wurde wieder festgeschnallt. Das ganze Prozedere war uns ja schon bekannt, hinunter mit dem Lift, wieder festgeschnallt mit dem Leber. Und dann war diese Szene sofort weg und sie war daheim bei sich in ihrem Kinderzimmer. Ich habe das dann besprochen, auch mit Menschen, die sie auskennen. Was sie dann gelernt hat, ist, sich zu teleportieren. Das heißt, sie hat sich wirklich von diesem Tisch, von diesem Foltertisch, der natürlich nicht als solcher gedacht war, weggebeamt und hat sich teleportiert wieder heim.
Oder sie hat einfach alles, was dazwischen passiert ist, vergessen.
Ich habe dann auch diese Sessions weiter fortgesetzt mit anderen Menschen, die in diesem Bereich waren. Die haben tatsächlich das auch gelernt, die Teleportation. Diese Experimente mit diesen Kindern wurden dann abgebrochen, zum Teil aus den Gründen, weil die Kinder zu mächtig wurden. Sie waren dann nicht mehr so gebräuchlich.
Hatte sie
für die...
Ja. Also sie waren dann nicht mehr so leicht kontrolliert. Man kann mir vorstellen, wenn ein Kind sich teleportieren kann, ich meine, es ist schon so schwierig genug, einen Fünfjährigen im Zaum zu halten. Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich kriege das schon immer wieder mit. Aber wenn sich der teleportieren kann, das muss die Hölle sein. Na, aber okay. Wow, es ist wieder mal eine Überraschung für mich, dieser Einstieg. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, aber immer gedacht, ich fange mal mit einem.
Danke, dass ich das auch erzählen darf.
Also, ja, du kannst erzählen, was du.
Das ist ein Teil von MKUltra, den habe ich. Ich habe mich dann natürlich durchgelesen, beziehungsweise ich habe genug Leute getroffen in Amerika, die da in irgendeiner Form damit verbandelt waren. ich habe das nicht in der Literatur irgendwo gefunden, dass es da also dezidiert jetzt nicht nur gegangen ist, Regierungsprostituierte oder Spione zu trainieren.
Oder auch Schizophrene, die dann eben auf Befehl irgendwelche Dinge ausführen. Ne? Das war ja, eigentlich kommt man vor, das Hauptziel von MKUltra, ohne dass ich mich jetzt auch wirklich in der Tiefe mit dieser grauslichen Epoche der Geschichte beschäftigt habe. Aber man hat ja sehr oft auch gespaltene Persönlichkeiten erzeugt quasi in diesen Kindern und Jugendlichen, ne?
Man hat gespaltene Persönlichkeiten erzeugt. Ich habe dann auch noch mit diesen Vietnam, unter Anführungszeichen Veteranen, viele Gespräche gehabt. Der ist ja auch dann auf einer bestimmten Ebene der militärischen Ausbildung, musste der auch solche Trainings unterlaufen, wo es ihm darum gegangen ist, seine psychic abilities zu heben. Und der hat mir das erzählt, dann kommen sie alle zusammen, die sind ja sonst in strenger Konkurrenz, die Marines, die Air Force und, die schicken dann ihre wirklichen Elite-Soldaten in einen speziellen Trainingskurs, wo es dann geht, diese außersinnlichen Wahrnehmungen noch weiter zu trainieren. Das ist natürlich der Öffentlichkeit nicht mehr bekannt. Und der hat mir von diesen Trainings, sofern er da noch etwas wusste, einiges erzählt.
Wer war das jetzt?
Das war ein Freund von mir, der eben in Vietnam 8 Jahre lang gewesen ist und dort eben mir über seine sehr aufregenden Einsätze erzählt hat, die eben, und das ist vielleicht auch für unsere Hörer interessant, eben mit einbezogen hat, nicht nur militärisches Wissen, sondern außersinnliche Wahrnehmungen. In diesem Zustand hat er dann Kommandos durchführen können. Also nicht in den normalen Zustand, sondern ein bisschen, im Internet habe ich da jetzt was gefunden, so Richtung Super Soldiers ist das gegangen. Das hat es aber in den 60er Jahren, also zur Zeit des Vietnamkriegs, hat es das offensichtlich auch schon gegeben.
Na, es sollen ja Menschen dann, wenn sie, zum Beispiel Sheeran, glaube ich, der was Robert Kennedy, glaube ich, ermordet hat, ja. Der soll ja auch extreme Kräfte gehabt haben, solange er noch in dieser Art Trance war, in der er angeblich war. Und also aus der dann herausgefallen ist oder aufgewacht ist, war er einfach so stark, wie er halt normal in seinem Leben ist. Also kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass man diesen Effekt dann irgendwie bei Soldaten natürlich ausnutzt. Und dieser Herr, wir haben über den ja auch gesprochen im Vorgespräch, dieser Ex-Vietnam-Soldat, der war auch Teil so eines MK-Ultra-ähnlichen oder MK-Ultra-Programms?
Oder? Nicht so ganz. Der Mike, so heißt er, kommt aus einer hawaiianischen Königsfamilie. Das sagt nicht so viel, da gibt es 10.000 von dieser Königsfamilie, aber das ist halt seine genetische Abstammung. Und er hat am Strand von Hawaii einen Sensei kennengelernt, der ihn gelehrt hat in den asiatischen Kampfsportarten. Und aber so wie das jetzt in so Fantasy-Science-Fiction-Filmen ist, das ist dann nicht nur so, ist dann so weit gegangen, dass er sich teleportieren konnte, dass er materialisieren konnte. Der hat also diese Schulung nicht im Militärbereich gehabt, sondern quasi privat als kleiner Bub, aus welchen Gründen auch immer. Und später dann ist er erst in das Militär geholt worden. Dort hat man seine Fähigkeiten erkannt und hat ihn dann quasi, wenn man so will, unter dicken Anführungszeichen gefördert.
Das Interessante ist, was du jetzt über MK Ultra erzählt hast, und ich habe das jetzt auch noch nie gehört, dass es auch derartige Dinge gegeben haben soll über diesem Programm, dass ja auch diverse Mysterienschulen ihre Medien und so weiter und sehr oft auch Kinder beziehungsweise also Jugendliche so im Alter 12, 14 Jahren irgendwo vorbereiten, beziehungsweise sie eben benutzen als Medien und dabei eben auch oft sehr harsche Methoden anwenden. Das klingt jetzt für mich irgendwie ähnlich wie das, was du über dieses MK-Ultra-Opfer erzählt hast.
Da müssten wir wahrscheinlich jetzt über das menschliche Gehirn sprechen, was es eigentlich ist, wie es manipuliert ist. Da müssten wir in diese Richtung gehen, aber bei einem Baby und Kleinkind sind die Neuronetze offen. Das heißt, auch die natürlichen Fähigkeiten, die in unserer Gesellschaft ja kanalisiert werden zur schrittweisen Vertrottelung des Individuums, und wenn du mir das nicht glaubst, dann geh auf die Straße, schau dir die Menschen an, zur schrittweisen Verkrüppelung und Vertrottelung des Menschen. Das MK-Ultra findet ja statt bei den Seelenverkrüppern in jeder Schule, jeden Tag findet das statt. Das ist ja auch MK-Ultra, nur eine andere Betrachtungsweise.
Also du meinst, dass die aus diesem Programm gewonnenen Erkenntnisse jetzt in die allgemeine Pädagogik eingeflossen sind? Ich hoffe nicht. Also.
Da sind wir uns ein bisschen uneins direkt natürlich, aber nicht jetzt im Sinne einer intellektuellen Erkenntnis, sondern das ist Tradition. Da gibt es Religionen, die eben immer wieder die Kleinheit des Menschen betonen, die ständige Schuld, die existiert haben mittlerweile schon über 2000 Jahre und. Also es gibt Traditionen, die Menschen, das menschliche Bewusstsein strategisch verkrüppeln. Wir Menschen haben im Prinzip noch den Zugang zu unserem tieferen Wissen, der liegt im Reptilian Brain, der liegt im Gehirnstamm. Dazwischen gibt es Sensoren. Übrigens interessant, wenn die durchbrochen werden, übrigens auch durch einen Pistolenschuss, gibt es genug Beispiele, wo Menschen plötzlich in die Zukunft schauen können. Das heißt, unsere natürliche Fähigkeit, die natürliche Fähigkeit des Menschen, jenseits von Zeit und Raum agieren zu können, von Zeit, Raum und Materie agieren zu können, die wird in unserem historischen, gesellschaftlichen Kontext immer wieder unterdrückt. Dann hat es sicher Geheimwissenschaften oder Schulen gegeben, die das wissen und die ihre Kinder versucht haben zu drillen zu der vollen zum vollen Potenzial. Wie gut das dann gegangen ist, wie grausam das gewesen sein mag, weiß ich nicht, aber bin überzeugt, dass es solche Schulen gegeben hat.
Wie viele andere MK-Ultra-Opfer hast du denn noch behandelt oder wie viel hast du die noch beschäftigt?
Behandelt in diesem amerikanischen Kontext, es war nur die eine. Ich bin dann durch diese Frau in Kommunikation gekommen mit anderen MK-Ultra-Opfern. Das heißt, ich habe dann mit denen kommunizieren können und das, was ich dir jetzt als Fakt präsentiert habe, als solchen auch für mich, für mein Weltbild verifizieren können.
Also wirklich gearbeitet hast du nur mit dieser einen Dame in den USA?
Gearbeitet mit den anderen habe ich schon auch gearbeitet, aber nicht in diesem therapeutischen Kontext, okay. Im Sinne einer Rückführung, was ich jetzt in Europa auch arbeitsmäßig habe, sind keine MK-Ultra-Opfer, sondern Opfer aus klassischen satanischen Ritualen, wie wir sie aus der babylonischen Tradition kennen. Davon habe ich dir erzählt, habe ich dich ein bisschen verschreckt bei unserem Eingangsgespräch.
Ja.
Da hat sich für mich noch einmal verifiziert, das, was ich aus der Literatur kenne, etc., und auch aus Sichten und Visionen, die ich gehabt habe und vielleicht auch wieder haben werde, diese Menschen gibt es jetzt in Österreich. Sie sind in dieser Tradition quasi, in einer Tradition erzogen worden. Also Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, die sicher auch zu Taten manipuliert worden sind und die auch das Fleisch kleiner Kinder gegessen haben. Das gibt es quasi seit ein paar tausend Jahren, seit der babylonischen Zeit. Und das ist jetzt meine... ich will deine Hörer nicht verschrecken, aber ist schon sehr wichtig, es anzuschauen. Ich sag's dir auch, warum. Es gibt dann einfach einen politischen Grund, was sich als Realität im Laufe der Jahrzehnte für mich jetzt so klar darstellt. Und ich musste auch meine Ayahuasca-Visionen mit einbeziehen, die mir da sehr geholfen haben. Diese Rituale sind von Wichtigkeit, weil sie die Schwingung, und da kommen wir jetzt zum globalen Bewusstsein und den ganzen Forschungen, die in die Richtung geht, weil sie in das Netz, in das Spinnennetzwerk des globalen Bewusstseins, in dem wir alle mitsammen verbunden sind, was auch jetzt schon wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, Princeton Universität, Nelson Studien und, wenn diese absolut satanisch niedrigen Schwingungen in dieses Netzwerk hineinkommen, dann senkt sich kollektiv die Vibration. Das heißt, diese satanischen Rituale sind von absoluter Wichtigkeit, um immer wieder Kriege zu produzieren. Wir Menschen sind von Natur aus wahrscheinlich sehr deppert. Aber um sowas wie einen Krieg in die Wege zu leiten, braucht es diese Rituale. Die sind also von einer politischen Wichtigkeit. Mache ich mich da deutlich?
Durchaus.
Das ist natürlich interessant. Und darum ist es wichtig, sie anzuschauen. Darum ist es wichtig, Tarek, das zu konfrontieren. Naja. Für jeden.
Also einfach das, du sagst, das Gesamtbewusstsein wird einfach auf niedere Ebenen hinuntergestoßen durch derartige Dinge. Und dann sind
es eben... Universität Princeton, da gibt es einen Forscher, der heißt Nelson, den ich durch Zufall auch kennengelernt habe, Zufälle gibt es nicht. Der hat, kann man sich im Internet anschauen, der hat eben nachgewiesen, dass Bewusstsein global ist. Das heißt, wenn irgendwo ein Schock passiert, das wird aus der ganzen Welt empfangen. Da gibt es gewisse Geräte, so, die das feststellen können. Also das globale Bewusstsein gibt es. Auch auf einer gewissen Schwingungshöhe. Und interessanterweise dieser Nelson, die Vorforschungen kann man sich im Internet nachweisen, wo der jetzt wirklich ist, wissen wir alle nicht, weil das hat schon wieder der militärische industrielle Komplex von Amerika sich quasi angeeignet und der darf nicht mehr publizieren, auch nicht uninteressant, aber egal, das gibt es. Und da wurde seit babylonischen Zeiten eben dieses Ritual, und das sind klassische Ritualsituationen, die ich in Sessions so quasi mind-archäologisch rekonstruieren kann, bis zu einem gewissen Grad, natürlich immenses Trauma dahinter bei den Leuten, die da befangen sind. Und das ist von entscheidender Bedeutung, um eben auch immer wieder die Schwingungen so niedrig zu gehen, dass sie die Menschen auf abenteuerlichste Weise abkratzen. Was jetzt wieder, sie wollen ja jetzt wieder den dritten Weltkrieg. Sie wollen unbedingt den Krieg mit Russland und
ja, manche halt,
und
ja.
Ich spüre die Energie dahinter durch diese, wenn man so will, große Anführungszeichen Schulungen, die ich habe. Ich spüre diese namenlose Wut, mit der sie wieder uns in den dritten Weltkrieg hetzen wollen. Es gibt Stimmen, die sagen, diesmal wird es ihnen nicht gelingen. Ich hoffe, ich neige natürlich zu diesen, weil wenn ich schon ein globales Bewusstsein füttere, dann ein bisschen an Optimismus. Wie es ausgeht, wissen wir nicht, aber das ist zu spüren, wenn man sich die Medien anschaut, wenn man ein bisschen nachspürt, was ist für Energie dahinter. Die wollen diesen Krieg, der sich auszahlen würde, ein bisschen in Jemen, aber Leute abschlachten, zahlen sich nicht aus. Amerika, Russland, China, der dritte Weltkrieg, das wäre für die Wesenheiten, die dahinter stehen, eine herrliche Sache.
Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir mal so gleich am Anfang so richtig raus in deine Wirklichkeit und in das Abenteuer und uns begeben. Vielleicht schalten wir jetzt einmal einen Gang zurück, und wobei bin mir nicht so sicher, ob das jetzt wirklich ein Gang zurück ist, weil du hast ja auch mit einem sehr interessanten Herrn sehr engen Kontakt gehabt, mit John Hutchinson.
Ich habe aus Gründen, die in den letzten 30 Jahren mit sehr interessanten Erfindern zusammengearbeitet. John Hutchinson ist der bekannteste, der ist eben weltweit dokumentiert, da waren noch andere, da sind nicht bekannt, die mindestens auch quasi in der Dimension des Hutchinsons Dinge gekonnt haben, aber den John, mit dem war ich schon sehr eng, für einige Jahre waren wir da sehr eng, haben auch versucht, einige Dinge in die Wege zu leiten, es ist leider, hat sich nichts materialisiert, oder zum Glück.
Er wollte ja auch mal nach Deutschland ziehen.
Meine Quelle zum John Hutchinson war ein Erfinder, vielleicht kennen den einige Hörer, ein Dr. Peter Kokoschinek, leider schon früh verstorben, der das einzig private physikalische Institut besessen hat in Österreich. Und der hat eine Schwägerin gehabt, also die Schwester seiner Frau, die war Filmemacherin in L.A. Und wie der Peter Kokoschinek auf eine Vortragsreise durch Amerika gekommen ist, hat er sich eine Übersetzerin gesucht, hat er sich die Schwägerin genommen. Die hat sich verliebt in den Hutchison und über die habe ich dann einen relativ engen Kontakt mit den John gehabt. Also einen sehr schnellen, wenn man so will, einen sehr freundlichen Einstieg in seine Welt. Und das war natürlich faszinierend und ist es heute noch.
Er war auch mal in Österreich, ne?
Der John Hutchison, ich schaue mir die Dinge auch jetzt nicht nur vom Technischen an, sondern auch vom Karmischen. Das heißt, wo kommt die Seele her, wo geht sie hin, schaue ich mir bei jedem an. Klar, ist auch mein Beruf.
Nein, ich meine, in diesem Leben war er auch einmal in Österreich.
In diesem Leben war er in Österreich. Ja. Er ist dann mit dieser österreichischen Freundin, wollten sie sich das Tesla-Museum in Jugoslawien anschauen. Und in damaligen Jugoslawien anschauen, dabei ist ein schwerer Autounfall passiert und da sind sie dann zusammen, glaube ich, einen Monat im Krankenzimmer gelegen und so hat sich dann also die Connection ergeben. Und Österreich hat das ja geschätzt, hat das ja geliebt, wollte nach Deutschland auswandern oder nach Europa, eher Österreich, aber was der für Nordamerikaner ist, das alles gleich und hat schon alles dazu in die Wege geleitet. Damals ist es gegangen über eine Sendereihe beim ZDF, die so alternative Phänomene da gebracht haben, wie du auch in deiner Sendung. Das war, glaube ich, in den 80er Jahren und dokumentieren wollten. Und da hat der Hutchison sein Labor eingepackt in einen großen Container und hat dann gesagt, ich will vielleicht in Deutschland bleiben. Großer, naiver Blödsinn. Der Container wurde gestohlen, er ist dann sehr kurzfristig draufgekommen, das hat der kanadische Geheimdienst gemacht, die haben sich dann...
Der kanadische Geheimdienst? Kanada hat einen Geheimdienst? Oh Gott!
Ja, die sind sowieso verbündelt, die ganzen Geheimdienste, aber der kanadische Geheimdienst hat ihm das geschnappt und die haben das, was den Armin schon ein bisschen zur Raserei gebracht hat, ihm dann angerufen und gesagt, wir kennen uns bei dem und dem Gerät nicht aus, könnten Sie uns nicht sagen, was man tut. Der John ist dann so wütend geworden, dass er den Text des Büros vom kanadischen Geheimdienst auf seinen Anrufbeantworter gesprochen hat. Also jedes Mal, wenn sie ihn angerufen haben, haben sie sich selber gehört. Die haben ihm also das Labor gestohlen. Er hat sich dann zum Teil wieder aufgebaut und ist jetzt...
Warum? Warum? Was war so schlimm oder so außergewöhnlich an seiner Forschung?
Weil er wurde sehr gut dokumentiert, weil du hast mir gesagt, Fringe, der John Hutchison ist leider nicht Fringe, er ist sehr gut dokumentiert.
Nein, mit Fringe meine ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob du Fringe kennst, also ist das so ein Begriff, so quasi also Grenz oder grenzwissenschaftlich vielleicht könnte man dazu sagen, oder halt wirklich so am äußersten Rand der experimentellen Physik oder so in der Richtung. So,
ja,
so
ja. Mal, ne? Du musst bitte verstehen, der militärisch-industrielle Komplex arbeitet nur an diesem äußersten Rand. Vor einigen Jahren wurde der Hutchison kontaktiert vom Rumsfeld, ob er nicht Tesla-Experimente in Richtung Todesstrahl machen könnte. Also das, was für den Mainstream Fringe ist, das immer wieder zum Thema der großen Vertrottelung unserer Universitäten, sind nur schwarzmagische Institute, wo die Menschen eingeschworen werden auf dumpfen Materialismus. In dieser anderen Welt, der Welt der Mächtigen, wird das natürlich als der haarsträubende Unsinn erkannt, als dass es ist. Und der Hatschi ist eben in diese andere Ebene gestoßen. Der chinesische Geheimdienst hat versucht zu erpressen. Er wurde von Geheimdiensten belagert. In seinem kleinen Haus sind immer die psychotronischen Offiziere des amerikanischen Heers ein- und ausgegangen und haben versucht zu schauen, was macht der John Hutchison da eigentlich? Das heißt, der war dann in dieser Welt zu Heim. Warum man ihm nie so wehgetan hat, ist, weil der John auf der einen Seite sich dann immer wieder doch als glaubhafter Spinner gezeigt hat und es ist ihm nie so schlecht gegangen. Mittlerweile lebt er in den USA, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber der hat quasi die Grenzen unserer Physik durchbrochen. Man kann sich den Hutchison-Effekt 100-mal anschauen und der ist wirklich so passiert.
Erzähl mal, was ist der Hutchison-Effekt?
Dem John ist es gelungen, in einem Setting von Frequenzen, da tust du jetzt meine Ingenieursgaben überschreiten, wenn du fragst, welche Frequenzen, die hat er sich aus alten Radios und alten Maschinerien von alten Kampfschiffen auch, hat er sich ein Set von Frequenzen erzeugen und in der Mitte konnte er dann Dinge zum Levitieren bringen, Aluminiumstücke sind auseinandergebrochen und. Also eine Reihe von Phänomenen, die es so nicht gibt. Ich habe den Hutchison zwei Nächte einmal eine fliegende Untertasse als Spaß geschenkt. Die hat er dann in seine Frequenzen reingesetzt und die ist dann wirklich in den Raum herumgeflogen. Also Levitationsphänomene. Dann hat er noch Phänomene gemacht, die es nicht gibt. Die Moleküle von Eisen und Holz haben sich ineinander verschränkt. Er hat also in diesem Setting von Frequenzen Phänomene erzeugen können, die es gemäß unserer Schulphysik nicht gibt.
Man sieht auch Videos, ne, wo er also sehr seltsam gebastelte metallische Gegenstände zeigt und auch metallische Gegenstände, in denen Stücke von Holz eingearbeitet sind und so weiter.
Genau.
Es gibt dann auch aber Videos, wo man Dinge levitieren sieht und natürlich massig Behauptungen, dass er mogelt.
Ja, ich... Das sind, schau, es geht darum, die Strukturen, so wie sie jetzt sind, auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Das sind Idioten, die nichts wissen. Der mogelt überhaupt nicht. Was ich dir jetzt erzählt habe aus dem dokumentierten Hutchison-Effekt, ist ein kleiner Teil von dem, was er wirklich konnte. Mhm. Von dem, was er wirklich macht. Das andere erzähle ich gar nicht, weil genug Deppen immer noch an das glauben, was sie auf den Schulen gelernt haben. Ja. Arme Trotteln, also, sehr wörtlich zu nehmen.
Ja. Na, aber vielleicht kannst du doch ein paar von den anderen Effekten erzählen. Er hat das ja dann auch in Verbindung mit 9/11 gebracht.
Dass da Elemente von Hutchison-Effekt, das kenne ich. Wie gesagt, ich habe meinen Kontakt zu ihm vorher verloren.
Also in den 90ern?
In den späten 90ern, ja.
Warum?
Also kurz vor 9. Es ist gänzlich meine Verantwortung. Wir wollten damals, denn das kann ich jetzt erzählen, den Hutchison nach Amerika schmuggeln, dass er uns dort eine Tonne von Goldmineralstein mit Frequenzen zerlegt sozusagen und diese eine Tonne von Goldmineralstein hat sehr viel weißes Pulver enthalten. Ich weiß nicht, ob die Forschung ein monatomisches Gold von Hutchison kennst. Das war also getränkt mit diesem weißen Pulver. Und wir wollten natürlich das Gold und das weiße Pulver haben. Wir haben gewusst, mit den schwerfälligen chemischen Methoden geht's nicht, mit Frequenzmethoden geht's. Das alles wurde vorbereitet. Dann hat es wieder mal an Funding und einigen anderen Dingen gefehlt. Die Aktion ist nicht gelungen und der Hutchison war mir dann zu Recht böse. Und dann ist unser Kontakt abgekühlt. Es war nichts Böses, wir haben keine, aber dass das nicht gelungen ist, das war für ihn und für mich und für uns alle dann schon ein bisschen blöd. Aber okay. Egal. Okay, ja. Du hast mich gefragt, ich habe dir geantwortet.
Ja, danke, dass du ehrlich bist. Aber,
das ist meine Verantwortung, da hat der John nichts dafür.
Aber jetzt erzähl doch noch ein bisschen was über die Effekte, die er da noch so erzeugt hat. Oder erzeugt haben soll, muss ich natürlich sagen, aus meiner Sicht. Weil ich habe jetzt nur gesehen ein paar Videos über tatsächlich solche Levitationen und so weiter. Aber aus diesen Videos kann ich überhaupt nichts jetzt wirklich raussehen. Ja. Möchte gar keine Spekulationen jetzt darüber anstellen, wie er das dann gemacht hat. Schaut für mich immer wirklich aus, als ob er die Dinge in Vibration gebracht hätte und die haben sich dann eben herumbewegt. Gut, aber das kann man auch anders hervorrufen.
Nein, entschuldige, Tarek. Der hat das ehrlich so gemacht. Ja. Der hat das nicht, der Schwindel.
Nein, ich will da gar nicht, ich kann, aus meiner Sicht musst du nur verstehen, ich war ja nicht dabei, ich kenne ihn auch nicht. Er wirkt auf mich sehr interessant. Also es ist ein sehr interessanter Mensch. Er wirkt auf mich sehr, sehr, sehr geradlinig. Also es ist, ich hatte beim Betrachten der Videos nicht den Eindruck, dass der lügt oder so. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich extrem viele oder einige Stimmen, die ihm das natürlich in die Schuhe schieben.
Ja, aber das gibt es doch immer. Die Kornkreise, die werden gemacht von Leuten, die in Feldern herumtrampeln. Und so, ja, zu 0,5% und so können wir die ganze Zeit
Da wäre ich vorsichtig.
Ja, na gut, 0,3%. Da können wir die ganze Zeit so dahin.
Ich glaube, mindestens 80%.
Alles, was außerhalb von unserer Schulwissenschaft steht, wird von irgendjemandem aus irgendwelchen Gründen diskreditiert.
Ja, ja. So ist es, natürlich. Und zum Teil ist es dann, oder sehr oft ist es auch unberechtigt, manchmal ist es auch berechtigt, muss man auch sagen. Wie es beim Hutchinson ist, möchte ich da jetzt überhaupt nicht beurteilen. Es schaut mir sehr interessant
aus. Ich betrachte ihn noch als Freund von mir und beurteile das schon. Der Hutchie ist ein Spinner ohne Gleichen in vielen Bereichen, aber er ist ein grundehrlicher Mensch.
Ja, das
nichts wurde je von ihm gefälscht.
Okay.
Nichts. Auf das muss ich bestehen. Was immer du denkst, auf das muss ich bestehen.
Ja.
Er ist ein Freund von mir.
Ja. Spricht für dich, dass du zu deinen Freunden stehst.
Ja.
Und ich kenne ihn ja nicht. Ich kenne ja nur seine Videos und seine sehr wirre, Entschuldigung, Website, die schaut aus wie so ein Machwerk aus den 90ern. Aber hat durchaus einen Charme. Und ist natürlich überfrachtet mit Informationen. Also man kann sich da durchaus schlau machen.
Der John hat keine Ahnung vom Computer, das macht ihm jemand anderes.
Ja, ja, das
John lebt in einem ganz einsamen Space. Er war immer ein Behinderter, weil er Agoraphobie gehabt hat. Er hat immer Angst gehabt, größere Plätze. Er hat nie eine Schule besucht. Der hat sich auf den Schrottplätzen, das immer wieder bei der Bildung ist, vielleicht gar nicht jetzt schon sehr schlüssig von dem, was ich so heftig da deklariere in Bezug auf die systematische Vertrottelung von Menschen. Der hat sich, weil er nie was konnte, aus irgendwelchen Gründen auf den Schrotthalden von Vancouver, hat er sich die alten Transistorradios besorgt, wo die Kristalle da drinnen so wichtig waren für ihn und hat sich ein Labor aufgetaucht. Da ist er dann entdeckt worden von einem Schulphysiker, der ihn dokumentiert hat und da hat sie sich noch gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass das nicht jeder kann. Und das Problem war dann, wie er sein
Experimentell, intuitiv.
Und wie er das dann hingekriegt hat, den Hutchison-Effekt, der dann schon dokumentiert war, sind, übrigens ist ein interessantes kulturelles Side-Capital, die Japaner zu ihm gekommen und wollten sie den Hutchison-Effekt in seiner kleinen Vancouver-Gemeindebewohnung, die vollgestopft ist mit allen möglichen Geräten, damals war, mittlerweile lebt er in Amerika, da sind die Japaner gekommen und er hat gesagt, Christian, ich hab's nicht zusammengebracht. Die kommen von Japan, kommen zu mir, schauen Sie, wollen Sie den Effekt haben? Ich hab gesagt, ich hab's am Anfang manchmal zusammengebracht, manchmal nicht. Mir war das so peinlich, dass die Typen kommen von so weit her.
Yeah. Und es hat nicht immer funktioniert.
Am Anfang hat es nicht immer funktioniert, dann hat es funktioniert. Ich habe eine These aufgestellt und zwar habe ich gesagt, du bist so komisch drauf mit deiner Pfeifen. Ich glaube, dass deine Gehirnwellen...
mit so einer Pfeife? Was für eine Pfeife?
Er hat immer so eine Pfeife gehabt, wenn er das gemacht hat. Also, er ist ein bisschen, wie gesagt, ein anderer Mensch.
Eine Pfeife zum Rauchen oder eine Pfeife...
Eine Pfeife zum Rauchen.
Ah, okay, das kann aber damit zusammenhängen, dass er schräg drauf ist.
Das hängt mit seiner ganzen Biografie zusammen, die ich ja bis ins Intimste kenne durch seine österreichische Freundin. Also ganz schräge... Der Mann konnte nicht essen, er konnte sich nicht duschen, er hat nur in seiner Elektronik gelebt und wurde dann durch eine Österreicherin sozialisiert, kann man so sagen. Die hat ihn sozialisiert, die hat gesagt, da kann man sich duschen, da kann man das essen, da kann man das. Der hat nur mit seinen Geräten gelebt. Dann ist dieser Schulmediziner gekommen, Die haben gesagt, du kannst auch in die Keiner kommen, dann ist McDonald Douglas gekommen.
Physiker hast du gesagt vorher, oder? Oder Medizin?
Physiker, Physiker, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen vergessen.
Ja, jetzt hast du gerade Schulmediziner.
Entschuldige. Ja. Also einer, der gesagt hat, um Gottes Willen, was macht denn da der Mann, und hat ihm dann dokumentiert, ich habe den Namen dieses Mannes vergessen. So ist er dann der Hartschießen ja eigentlich geworden, und mein Freund, der Peter Kokoschinek, ein sehr bekannter Physiker, hat gesagt, ich möchte so gern das kennen, was er kann, ich kann das nicht. Der Hutchison hat dann quasi, das war meine These, dass seine Gehirnströme in diesen Frequenzen reingehen, und diese These hat mir dann der John gesagt, komisch. Das sagen mir die psychotronischen Offiziere, die da von den ganzen amerikanischen Geheimprojekten kommen, die sagen mir das auch alle, dass ich da mit meinem Hirn mitspiele, und hat mir glaubhaft gestanden, ich weiß es nicht, aber wie gesagt.
Das ist aber sehr interessant. Also, ich habe da gerade ein sehr interessantes Buch auch gelesen, wo es also um Heimsche Theorie geht und so. Und bei der Heimschen Theorie ist der Wille ein physikalisches Faktum und spielt dann in gewisse Effekte mit hinein. Also das finde ich interessant. Ja,
danke für deinen Hinweis.
Hinweis. Falls du noch nie dich mit Heim beschäftigt hast, es ist für mich nicht nachvollziehbar wirklich, aber das, was man über die Theorie sagt, das erklärt sehr vieles, muss ich sagen. Und das erinnert mich jetzt auch gerade dran. Hutchinson hat ja auch, wie er selbst sagt, keine Ahnung von Mathematik. Also das ist ja überhaupt nicht sein Ding, ne?
Er hat keine Ahnung von Mathematik, er hat keine Ahnung von Computer. Er war, wie gesagt, fast wie ein Elektronik-Tier. Der hat keine Ahnung von irgendwas gehabt. Der hat nicht gescheit
reden. Also der hat völlig intuitiv begonnen mit diesen Elektronikbauten.
Vollkommen intuitiv hat er bekommen, und dann ist er quasi entdeckt worden. Er hat auch nie die Fähigkeit gehabt, sich gescheit zu vermarkten. Nie die Fähigkeit, das habe ich eine Zeit lang versucht, ihn zu publizieren und so. Der ist einfach da schon sehr eigen, das österreichische Wort eigen, ein ganz seltsamer Mensch, kommt aus einer ganz anderen Welt. Warum wir uns so gut verstanden haben, weil ich ja aus so einer komme. Aber der ist nicht da, sozusagen, der ist nicht gesellschaftlich. Und irgendjemanden zu betrügen oder was nachzumachen, das sind kleinliche, dumme, keine Intuition besitzende Arschlöcher, die sowas überhaupt haben. Er ist ein grundehrlicher Mensch, aber natürlich ein Spinner ohne Gleichen. Muss er ja sein, wenn er diese Phänomene produzieren kann. Ich habe dann übrigens, entschuldige, wenn ich unterbreche, ich habe dann später mit anderen Erfindern aus dem sogenannten Fringe-Bereich ähnliche Phänomene, gibt es Menschen, die ähnliche Phänomene erzeugt haben, auch ganz interessant, die sind nicht dokumentiert. Und steht unser Hutchison nicht alleine da.
Also viele fragen sich ja im Chat jetzt, um was geht's da heute eigentlich? Und das ist eine gute Frage. Es geht so ziemlich um alles und nichts würde ich gar nicht sagen. Es ist, wie man vielleicht jetzt bis jetzt schon gemerkt hat, es ist so ein bisschen ein Anknüpfen an diese sehr alte Tradition der Crop-FM-Sendungen vor 10, 15 Jahren, wo sehr oft wir da ins Blaue hineingehüpft sind und einmal geschaut haben, was es da so alles gibt. Und Christian, du bist da ein sehr...
Darf ich dich schon wieder unterbrechen?
Ja, ja, sicher.
Ich verstehe natürlich die Fragen deiner Leser, die wir kommen, Hörer. Der zentrale Punkt, wo wir hinkommen wollen, ist, was ist das menschliche Bewusstsein und was ist das Potenzial des menschlichen Bewusstseins?
Das ist ja auch das, mit dem du dich zentral beschäftigst.
Ja.
Jetzt möchte ich nur noch kurz vorher, und um das herum wird dieses ganze Gespräch kreisen. Wir werden die Frage, was das menschliche Bewusstsein ist, sicher nicht klären können. Das glaube ich jetzt nicht. Aber Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie deine Einsichten und Ansichten zu diesen Dingen sind. Das ist eigentlich jetzt so, genau wie du sagst, das ist so die Zielrichtung, in die es hingeht. Und wir bewegen uns da jetzt so in Spiralen drauf zu. Aber du hast vorher jetzt noch Dinge eben erwähnt, die Hutchinson, man spricht ihn Hutchinson aus, oder Hutchison, oder wie, Hutchinson, oder?
Hutchison.
Okay. Also.
Ich habe immer gesagt Hutchie zu ihm, also ich weiß nicht, wie.
Ja, ja, Hutchie klingt auch gut.
Ja.
Also was hat Hutchie jetzt dann noch für Dinge getan, beziehungsweise experimentell, die jetzt nicht so dokumentiert sind? Kannst du da noch irgendwas erzählen?
Was vielleicht ganz interessant ist,
auch auf die Gefahr hin, dass jetzt allen völligen Vogel raus hat, aber so ist es halt einmal bei Crop FM.
Das kann passieren, das ist mir auch wurscht. was noch passiert ist, ist, das ist eine witzige Geschichte, er hat offensichtlich gelungen, solche Poltergeist- Phänomene zu erzeugen, mhm. Und dann hat er die ganze Nacht im Schutz angerufen, gehen Sie, Herr Hutchinson, hören Sie auf mit Ihren Experimenten, bei uns fliegen die Teetassen, aus den, okay. Das ist ihm halt einmal passiert, da hat er irgendwas falsch getunt, da ist in der ganzen, er konnte natürlich auch Zeit biegen, er hat diese Doppelpyramide.
Natürlich, okay.
Aber natürlich konnte er auch Zeit biegen, das ist ihm auch oft passiert, er hat sich da nie ganz vertieft mit dieser Doppelpyramide, die man aus dem Montag, das sagt er was, Tarek, oder den Hörern aus dem Montag-Experiment auch kennt, als zentrale Pyramide für das Montag-Experiment. Montag sagt er was, Tarek.
Ja, ja, natürlich.
Also, ja, klar. Also, diese Doppelpyramide hat er auch gehabt, er sagt, die biegt Zeit, er hat also Zeit, Zeitspannen verschoben.
Aber das finde ich jetzt interessant, Moment, also dieser Effekt, dass dann, also, wie du jetzt sagst, Poltergeist-Phänomene auftreten, das finde ich sehr interessant. Erinnert mich jetzt auch wieder an die Heimsche Theorie, der ja sagt, dass diese Aktivitätenströme, die durch Gravitonen entstehen, ich kann das jetzt echt nur ein bisschen wie ein Schimpanse wiedergeben, weil ich nicht wirklich weiß, was hinter diesen Begriffen steht. Ja? Ich meine, die kann man schon, aber ich gebe es jetzt einmal so wieder, dass also diese Aktivitätenströme dann eben, wenn sie mit dem Willen einer Person gekoppelt sind, dann eben alle möglichen Dinge realisieren können. Also jetzt natürlich von Apporten und oder Teleportationen, wie man auch sagt. Aber Apporte ist, glaube ich, so der eher wissenschaftliche Begriff. Und oder Deporte oder was wie Dinge, die auch dann plötzlich verschwinden, aber dann eben auch die wahnsinnigsten Dinge. Also und beim Montauk-Projekt soll sich ja die haben ja auch mit so ja, Delta-T-Antennen und was
genau.
Das ist vor 20 ja. Jahren, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber die haben dann offenbar auch dieses, ich nenne es jetzt mal Parafeld erzeugt, ja bitte, das ist nicht wirklich, ich meine nicht, dass es ein Feld ist, ein so ein elektrisches Feld, aber die haben dann auch sowas erzeugt und dann hat sich ja eben, oder sollen sich dann eben diese Monster und weiß der Kuckuck was manifestiert haben. Und in der Heimschen Theorie ist das vorhergesagt, ne? Und das, was du da jetzt erzählst, das klingt jetzt schon, ich meine, natürlich, ist klar, es klingt alles völlig wahnsinnig, also wenn es jemandem zu wahnsinnig ist, okay, kein Problem, hört aber was anderes an. Aber das finde ich schon spannend, dass ich immer wieder darauf stoße, dass, Menschen mit Technologien experimentieren, die dann, ja, solche Effekte, wo eben Dinge passieren, die sonst eben nur im Poltergeist-Phänomen passieren, plötzlich auftreten. Und das aber technisch induziert ist. Also geht das, glaubst du, also, offenbar bist du der Meinung, dass das tatsächlich geht?
Tarek, darf ich, um uns jetzt eine Linie zu geben in dem, weil wir dann jetzt über Phänomene reden, die einer glaubt oder nicht glaubt. Aber natürlich, was du offensichtlich und vielleicht auch viele der Hörer Probleme haben, ist ein bisschen jetzt eine Unterstellung, du entschuldigst oder auch nicht, ihr seid schon daheim und du glaubst an die Autorität das auf westlichen, ich sage absichtlich westlichen, ich spreche nicht von russischen, auf westlichen Universitäten gelernt wird, das ist reiner Quagel. Und du tust, Darek, immer wieder das in Bezug setzen zu diesem Quagel. Das ist Quagel. Quagel, 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 Quagel. Naja. Wir haben keine Ahnung über die Natur der Realität, über die Natur der Wirklichkeit, über die Natur der Bewusstseins und wissen nicht einmal, und das ist schon abenteuerliche Blödheit, wie sie manipuliert werden, sie die nicht anschauen zu müssen. Ich werde mich nie rechtfertigen gegenüber einem Universitätsprofessor für das, was ich nicht glaube, sondern weiß, weil ich habe da einen Propheten, eines von einer anderen Dimension, anderen Galaxie oder vielleicht von unserer, einen stumpfsinnigen Materialisten vor mir, der immer nur aus seinem Materialismus argumentieren kann und muss, auch wenn er es gar nicht will, ich kenne genug Universitätsprofessoren, die ein esoterisches Weltbild haben und um keinen Preis das quasi preisgeben wollen, weil sie wissen, dann sind sie ruiniert. Könnte ich den Namen nennen?
Ja, ich weiß das. Es gibt es auch in Graz. Also ich kenne auch solche Leute, ja.
Ja, gibt's. Und es ist schon sehr, wenn wir uns jetzt über diese Phänomene anschauen, und das tun wir ja gerade, war es vielleicht gut, das jetzt nicht nur von diesem Standpunkt aus zu tun, ich muss mich gegenüber dem Weltbild, das bei uns maßgebend ist, rechtfertigen, sondern vielleicht wäre es notwendig, dass sich die Idioten, die ständig Idiotien zur geistig-seelisch-körperlichen Verkrüppelung weitergeben, vielleicht müssten sich die rechtfertigen, obwohl sie Universitätsprofessor, Doktor sind. Vielleicht wäre das...
Ja.
Gut, das ist okay, jetzt einmal ein bisschen provokativ.
Ich meine, es ist, ich zum Teil, ja.
Ich bin auch im Gesundheitsbereich jetzt tätig, seit einigen Jahren durch einen Zufall, ist ja wurscht. Die Leute, die zu mir kommen, erzählen mir, was Doktoren, ich spreche jetzt mit ihnen, machen. Da gibt es Massenverkrüppelungen auf allen Ebenen. Das ist so stumpfsinnig, so dumpf. Und so schmerzhaft für die Präfer, ich will da gar nicht ins Detail gehen.
Also die Wissenschaft, die Mainstream-Wissenschaft, wenn man das jetzt einfach so salopp sagen möchte, sie ist nicht Quatsch, weil wenn sie Quatsch wäre, dann könnten wir dieses Gespräch hier nicht führen. Ne? Also sie beschäftigt sich nicht nur mit gewissen Dingen.
Aber Darek, entschuldige, nein. Das Internet, wir kommunizieren über das Internet, das wurde erfunden von Leuten, die über Wochen vollgepumpt wurden mit LSD, da haben sich größere Gehirnteile aufgetan, drum sitzen wir jetzt und können reden. Ein normaler Mensch in einem normalen Zustand, der auf eine Universität gegangen ist, erfindet nicht das Internet. Da müssen sich
Gründe. Nein, ich meine jetzt gar nicht so das Internet. Das Internet ist dann nur eine weitere Folge. Ich meine jetzt generell.
Weitere Folge und. Also es gibt ja schon.
Die Quantenphysik zum Beispiel, die jetzt schon in der traditionellen Wissenschaft behandelt wird, sagt natürlich Dinge voraus, die tatsächlich auch so sind und mit denen man was bauen kann. Und das wird eben auf Universitäten gelehrt. Also, nein.
Du hast schon recht.
Es ist nicht alles natürlich Quatsch.
Die Quantenphysik gibt einen neuen. Unsere Schulmedizin ist in dem Sinn hervorragend. In der Notfallmedizin.
Da gibt es ganz viele Dinge, die wunderbar funktionieren. Und dann gibt es aber gewisse Dinge, und da bin ich ganz bei dir, mit denen sich die Wissenschaft nicht auseinandersetzen kann, weil sie sich halt darauf beschränkt, das darf sie ja gerne tun, und sie hat große Erfolge vorzuweisen, also sie sagt eben, wir beschränken uns nur auf Dinge, die eben objektivierbar sind und wiederholbar sind, ja. Fein. Wir heute, und das ist offensichtlich, du sprichst über Dinge, die nicht unbedingt immer objektivierbar sind, die teilweise subjektiv eben sind. Du hast es gerade vorher angesprochen, also Hutchinson hat dann eben Experimente gemacht, wo ihm dann auch nahegelegt wurde, dass er selbst da mit dran beteiligt ist. Ne? Und deshalb habe ich dieses Beispiel von diesen Aktivitätenströmen von Booker Time gebracht, weil und da kommt da eben ein subjektives Element hinein. Und mir fällt da jetzt zum Beispiel auch ein, Bonvist, der hat Ende der 80er Jahre sogar, vielleicht kennst du das, das wurde sogar in Nature publiziert, aber dann wieder zurückgezogen und so, also das war dann ein Riesentheater wieder mal, und da gebe ich dir schon recht, das ist eben dieses dieses Herumgeeiere in der Wissenschaft, also wo man sich dann einfach nicht drüber traut über dieses, über diese Grenze, so kommt es mir teilweise vor. Aber da hat man zum Beispiel Experimente mit dem man sagt Gedächtnis von Wasser gemacht, ja, und Bonvist hat da sogar automatisierte Versuche auf die Beine gestellt, wo man eben dann nachgewiesen hat, dass also Wasser ein gewisses Gedächtnis unter Anführungszeichen hat. Und man ist dann aber irgendwann draufgekommen, dass wenn eine bestimmte Person sich im Raum aufgehalten hat, diese Experimente nicht funktioniert haben. Und genau an diesem Punkt springt dann eben die Wissenschaft oder ein traditioneller Wissenschaftler auf und sagt, okay, damit kann ich nichts anfangen. Ne? Wir brauchen Dinge, die sind verlässlich, die funktionieren immer und so weiter. Ne? Und sagen wir mal so, lassen wir das halt jetzt einfach einmal außen vor und gebe ich dir ganz recht, um da eine gewisse Linie auch reinzubringen, gehen wir jetzt einfach einmal völlig hemmungslos in diese alternativen Wissenschaften, in diese alternativen Erkenntnis, in diese alternativen Möglichkeiten zur Erkenntnisgewinn hinein und schauen wir uns das an. Das ist natürlich sehr oft auch der Zugang dieser Sendung. Aber ich versuche da immer wieder ein bisschen den Bezug zu der Welt herzustellen, in der die meisten Hörer dieser Sendung leben. Ja? Nicht falsch verstehen. Das soll ja jetzt keine, wir wollen da jetzt nicht im Elfenbeinturm da irgendwie herumdiskutieren, sondern das soll ja zugänglich sein. Ne?
Ich verstehe dich dann, aber dann habe ich halt die Bitte, dass nicht, wir können heute die Weltbilder nebeneinander stellen, aber nicht im Sinne, ja, der ist ja vielleicht ein Betrüger, der ist ja vielleicht, warum diskutieren wir dann nicht zum Beispiel die Massenverkrüppelung seelisch-geistiger und physischer Art durch Massenimpfungen, wo es genug erwiesene Bücher von Schulmedizinern gibt, die das alles dann auch hinstellen können. Mit anderen Worten, das ist vielleicht ein anderes Thema, das man gar nicht behandelt. Wir sind ja mittendrin in einer Verschwörung. Und die Verschwörung passiert nicht durch solche Leute wie den Hutchison oder durch die russische Militärmedizin, die seit Jahrzehnten nur über Chakra heilt, weil das sind keine Trotteln, die Russen, nur über Chakra. Aber das ist noch nicht in die russische Mainstream-Medizin gegangen.
Ja, ich habe auch mit einer russischen Wissenschaftlerin, mit der Frau Dr. Kempe, einmal recht interessantes Gespräch geführt, die auch in Graz wirkt und so. Und ja, ich weiß, dass da in der Richtung gerade in Russland sehr viel passiert. Ja, auch ja. Mit Geräten wie Imedis. Ich war auch einmal in Moskau beim. Kennst du Imedis?
Nein.
Ja, das ist so ein Energiemedizin-Gerät. Ich habe jetzt leider vergessen, auf wem das dann wieder zurückgeht.
Das Oberon-Prinzip, meinst du das Oberon-Prinzip?
Da werden einfach Informationen über Schwingungen in Wasser und auch direkt in den Körper eingebracht.
Ich habe davon gehört, ja.
Und ich war auch einmal in Moskau bei Dirk, beim Erfinder, habe mit dem gesprochen. Das Interview ist leider, ich habe es sogar noch irgendwo auf Festplatte liegen, aber ja, ist schwer verständlich, weil er nicht sehr gut Englisch spricht. Ich habe es deshalb noch nicht veröffentlicht. Vielleicht mache ich es einmal. Mhm. Nein, diese Dinge sind mir alle bekannt. Und verstehe mich ja nicht falsch. Also ich greife da jetzt Hutchison überhaupt nicht an. Wie gesagt, ich finde es ein sehr sympathischer, sehr interessanter und er wirkt auf mich auch sehr ehrlicher Mensch, aber ich kenne ihn ja nicht. Ja. Das heißt, ich muss da eine neutrale Position einnehmen.
Ich musste ihn verteidigen.
Das ist okay. Das respektiere ich total.
Gehen wir noch in dieser Linie weiter, nämlich den Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins, des menschlichen Gehirns. Der Hutchison ist ja nur ein Beispiel. Der hat so eine schräge Biografie, wo ihm auch aus karmischen Gründen, die ich auch sehr gut kenne, das eben gelungen ist, solche Dinge zu erzeugen und an die Öffentlichkeit gekommen ist und. Womit ich mich eine Zeit lang sehr beschäftigt habe und da habe ich auch wieder in Amerika Bestätigung gefunden, dass Autisten oft, nicht grundsätzlich und nicht immer, eine außergewöhnliche Fähigkeit, Gehirnfähigkeit haben. Und einer dieser Fringe-Erfinder, wenn wir sie so nennen wollen, der hat nur mit Autisten gearbeitet, weil denen es gelungen ist, außerphysikalische Phänomene herzustellen mit einer Leichtigkeit, die auch diesen Fringe-Erfinder
hat. Interessant, also ich habe auch einmal eine Sendung mit einer Dame gemacht, die mit Autisten arbeitet. Und die ging auch in eine ähnliche Richtung. Also die hat also auch gemeint, dass das Autismus, ist ja ein Spektrum auch, ist ja nicht so einfach, also das ist ja ganz viel verschiedene.
Spektrum,
ja, und genau. Die hat auch in diese Richtung argumentiert, ja, interessant.
Und einer dieser Erfinder, aus diesem Erfindergeist, also wie gesagt, mich immer mit Erfindern bewegt, der hat gesagt, sie hätten da, sie, einer Gruppe von diesen Friendship-Findern, da gibt es in Amerika mehr, die wissen, sie müssen sich fernhalten vom militärischen industriellen Komplex und machen dann ihre Sachen, veröffentlichen nichts, schreiben auch keine Patente mehr, wie wenn du was wirklich Neues hast, du schreibst eine Patente in Amerika oder auch in Europa, bist natürlich schon sehr naiv, vertrottelt, dumm, wie kann man das machen, ist mittlerweile besser geworden in Amerika, früher hat man die Leute erschossen, wenn das Medikament nicht in die, Patent nicht in die, in den Mainstream gepasst hat, mittlerweile musst du es verkaufen für 1 Million Euro. Das ist schon ein bisschen angenehmer, die sind natürlich draufgekommen, die einfach nur heimzutragen, das spricht sich herum. Ich kenne das nicht nur vom Hutchison, der sich dann schon da ausgekennt hat. Nur heimtragen geht nicht. $1 Million, was für die jeweiligen Erfindungen dann wahrscheinlich relativ wenig war, aber das nimmt man dann und ist zufrieden. Ansonsten wird Neues grundsätzlich nicht mehr veröffentlicht, weil es nicht zugelassen wird. In Österreich ist es nur einfacher, da wird man einfach lächerlich gemacht. In Amerika wirst du zumindest heimtrat oder du kriegst ein Geld dafür oder du wirst von militärischen, von DARPA, so heißt die Firma, von der hast du vielleicht gehört.
Ja klar, dann, das Internet wurde von der DARPA unter anderem.
Genau, also das genau. Von denen wirst du auf eine sehr charmante, das habe ich ein paar Mal mitbekommen, auch mit Schweizer Erfindern, von denen wirst du auf eine charmante Art und Weise dann geschnappt, wenn sie nicht direkt Zugang haben. Also die Gewalttätigkeit der 60er, 70er, 80er Jahre ist weg. Mittlerweile sind das charmante Leute, die halt mit ein paar Millionen herumschmeißen.
DARPA ist keine Firma, schreibt ja, nein, das ist eine Research, Defense Research, ich weiß es nicht genau, aber es ist eine, Firma ist es keine, nein.
Entschuldige, aber eben eine dem militärischen
industriellen Gerät vorgelagert. Weißt du da genau, was sie für ein Legal State hat? Weiß ich nicht, ist mir jetzt auch wurscht.
Ah, danke, dass du mich da korrigierst, aber...
Ja. Naja, ein Hörer hat das geschrieben. Das. und es stimmt ja auch. Also Hutchison jetzt so als Abschluss, das heißt, okay, er hat also wirklich diese äußerst außergewöhnlichen Effekte auch erzeugt, das finde ich wirklich interessant, dass also die Nachbarn dann schon gewusst haben, okay, wenn da irgendwie seltsame Dinge bei uns in der Wohnung passieren und eben diese Poltergeist-Phänomene auftreten, dann dreht der gute Mann wieder mal an den Reglern und ging das dann auch so in Richtung Raumenergie und derartige Dinge bei ihm?
Ja, da hat er sich dann zuletzt beschäftigt. Wie gesagt, ich bin da nicht mehr am Laufenden. In dieser Richtung hat er sich natürlich auch beschäftigt. Da verstehe ich dann zu wenig davon. Ja, da ist es in diese Richtung auch gegangen. Was er da erreicht hat, wie das umsetzbar ist, kann ich keine Auskunft geben. Das Interessante ist, und vielleicht ist das ja auch immer mein Ansatz gewesen, auch bei anderen Erfindern, wie kommen die dazu, sowas zu erfinden? Wie ticken die denn eigentlich? Ja. Und beim Hutchison war es eben, dass er fast autistische Elemente gehabt hat oder wahrscheinlich noch hat. Das heißt, sein Gehirn hat sicher andere Wellen ausgestrahlt und durchgelassen und andere Wellen durchgelassen als bei den Mainstream-Menschen. Und einer der Gründe dadurch ist, weil er nie eine Schule besucht hat. Er konnte sich nicht in einen Bus setzen, konnte nie hinfahren. Wenn du in eine Schule gehst und du fütterst dein Gehirn mit Wissen, dann ist vorbei mit dir. Dann bist du nachher ein Krüppel, ein Trottel.
Also wir sind alle Krüppel?
Nichts mehr. Ja. Ja, Darek, ja, ja, wir sind Krüppel, weil unser Zugang zum höheren Bewusstsein, das uns Natur gegeben, ja, ständig da ist, weil wir das nicht mehr so zugänglich haben. Drum sind wir, Darek, nimm's bitte persönlich,
nein,
kollektiv, krüppelt, ich leider auch zum Teil. Ich weiß zumindest, dass ich einer bin, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil.
Nein, Wilhelm Reich sagt das ja auch. Also das ist für mich gar nichts Neues und da gebe ich dir völlig recht. Wilhelm Reich schreibt das ja, da gibt es ja auch die Rede an den kleinen Mann. Ja, du hast ja vorher erwähnt, dass wir klein gemacht werden. Ne? Da gibt es eine wunderbare Streitschrift von ihm, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Und also ihr so ziemlich alles von Reich gelesen und der schlüsselt dir wirklich absolut genau auf, warum wir so verkrüppelt sind. Da geht es auch nicht nur um die Schule, das fängt ganz früh an. Ja? Also das einfach bei und es hat auch ganz viel mit der Sexualität zu tun.
Genau,
ne?
Und deshalb
natürlich, also ja, das ist so und deshalb schaut es meiner Meinung nach auch so aus auf dieser Welt, ob es dann auch noch diese Rituale und so weiter, was die dann noch oben draufsetzen, ja, kann ich wiederum nicht beurteilen. Aber wundern tut mich nur mal ganz wenig. Naja, gut. Aber ja, ich glaube, einen sehr großen Teil trägt bei, dass wir eben schon von Kindesbeinen an auf eine gewisse Weise verkrüppelt werden. Ne? Und Leute wie Wilhelm Reich oder Fromm haben das sehr schön aufgeschlüsselt. Und es ist eigentlich, es ist eh alles bekannt. Ne? Aber wir sind dann mit anderen Dingen beschäftigt. Man braucht sich nur in die Straßenbahn setzen. Ne? Dann ist halt
wir
jeder
sehen, also eines, das ist auch entspannt.
Sexkrüppel, schreibt jemand. Ja, natürlich. Ne? Also
Sexkrüppel, übrigens, ich will nicht allzu sehr aus den Nähkästchen sprechen, aber es ist eh wurscht. Hutchison hat seine Sexualität auch ganz anders gelebt. Ins Detail gehe ich da nicht, aber das, ich muss das jetzt erwähnen, weil du das sagst. Natürlich, wir sind überall bei unserer grundsätzlichen Lebensenergie, die wird niedergemacht, die wird verkrüppelt. Unsere Gehirne werden verkrüppelt. Es ist wirklich ein Verkrüppelungsmechanismus, aber der Grund hinter dieser Verkrüppelungsmechanismus ist eine Emotion, die unsere Gesellschaft durchzieht. Das ist Angst. Die Menschen wissen nicht mehr das Ausmaß der Angst. Wir leben alle, und ich spreche jetzt von einem höheren Bewusstseinszustand, der mich manchmal eilt, meistens eh nicht. Wir leben in einem Dauerzustand von Angst. Unsere ganzen Strukturen, der ganze Staat ist nur, es geht um Angst, um Knappheit, zu wenig Geld, zu wenig Gesundheit. Immer hetzen wir danach, diese immense Knappheit ein bisschen einzudämmen.
Jemand
sind
fragt,
immer erfolglos, das ist geplant.
Jemand fragt im Chat, wie schützt du dich vor dieser ganzen Kacke, wie er oder sie sich ausdrückt?
Was meine ich, habe das natürlich auch durchdiskutiert, vor dieser Kacke zu schützen, weil du schon auf dem Schützentrip bist du schon wieder auf dem Angsttrip, verstehst? Da bist du schon wieder drinnen, bist schon wieder in demselben Kreislauf drinnen. Mein Approach ist, gesetzliches Anglikanismus, mein Approach ist, präzise hinzuschauen, was ist. Ein Assessment, hinzuschauen, was jetzt ist.
Also bewusst machen.
Bewusst machen, klar bewusst machen. In meiner Arbeit mit Menschen ist das mein Ansatz, die wollen ja auch immer geheilt werden von ihren Schmerzen, und dann ist schon mein Ansatz, jetzt gehen wir mal ganz ruhig bleiben, ich verstehe das, dass du dies und dies und nur dies haben willst, ich verstehe das alles, aber bitte schauen wir uns jetzt an, was ist quasi, woher kommt's? Das ist der erste Ansatz.
Ein Mann, mit dem ich mich in letzter Zeit auch sehr viel beschäftige, lese auch gerade seine Riesenschwarte My Big Toe, Tom Campbell, weiß nicht, sagt dir der was?
Ich habe nur gehört. Nein,
äußerst interessanter Mann. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und der sagt dasselbe. Also ich stimme da völlig mit ihm überein und auch mit dir in dem Sinne. Also die Angst ist unser größter Feind und die Angst treibt uns dazu, Dinge zu tun, die wir nicht wollen und die auch nicht gut für uns sind. Also da bin ich hundertprozentig d'accord.
Und das sind alle drin.
Das ist eine kollektive
Hypnose. Ja. Und die äußert sich, wenn ich noch einen Schritt weitergehen darf, Tarek, die äußert sich in unserer Körperspannung. Ich habe da ein interessantes
Erlebnis,
als 30 Jahre her, das war so ein Alternativ, wo man halt so Sessions gemacht hat, also wo man Leute eingeladen hat, Alternativzentrum in Wien, irgendwo gibt es 7. Bezirk, gibt es eh nicht mehr. Und da haben wir mal eingeladen eine brasilianische Schamanin, die hat ihren Zauber gemacht, der halt ganz spaßig war. Und die wurde dann nachher gefragt, wie gefällt dir denn Österreich? Die hat also die Tour durch Wien gekommen, wie gefällt dir denn Österreich? Und sie hat auch rumgedruckst und hat gesagt, naja, eigentlich nicht. Und dann haben natürlich die Österreicher gefragt, warum nicht? Und dann ihre Antwort war, ihr habt so viel Angst vor eurer Sexualität, ihr könnt es nicht mehr gehen. Es gibt keinen Menschen unter euch, der gehen kann. Ihr humpelt's nur mehr, eure Hüften sind verkrüppelt. Oh. Das war für mich ein Augenöffner.
Oh ja, oh ja. Da hat sie völlig recht.
Als reicher Körperarbeiter, der ich auch bin,
aha, okay,
ist mir das klar, das war sie schon. Nur, verstehst, ich gehe dann natürlich schon Übereinstimmung, wenn ich durch Linz gehe und da sind lauter Leute, die sich nicht mehr bewegen können, weil sie in die Hüften eingefroren, dann bin ich auch eingefroren. Verstehst,
es ist nicht nur die Hüfte, man braucht meiner Meinung nach oft nur ins Gesicht zu schauen, die Züge und so weiter. Also die, kann jemand frei lächeln, lachen, ne? Oder weißt du, was ich meine? Also das ist, der ganze Körper verspannt sich natürlich, ne? Und auch ich bin natürlich verspannt, ne? Und versuche das natürlich zu beheben. Aber ja, das ist ja eben diese Verkrüppelung auch, ne, die du vorher angesprochen
das
hast.
Das ist die, leider auf der energetischen, sagen wir nicht auf der Gehirnebene, sondern auf der energetischen Ebene Verkrüppelung. Und was mir dagegen fragt, jetzt der Zuhörer sagt, ich muss mich schützen, ich muss das tun. Mein Vorschlag wäre es ganz praktisch, mit größter Präzision dahin zu schauen. Ja. Das löst. Andere Chance haben wir eh nicht. Therapeutische Methoden,
bitte. Das tut aber verdammt weh, das kann nicht jeder. Also man kann da nicht einfach, wenn man da hineingestoßen wird in das, man verzweifelt ja völlig. Ne? Wenn uns in einer Sekunde bewusst würde, was für Krüppel wir sind, würden wir uns einfach aus dem Fenster stürzen. Das heißt, das muss ein langsamer Prozess sein, natürlich. Und das ist eben das Schwierige, ne? Also diese richtige Dosis zu finden, jetzt auch als in der therapeutischen Arbeit stelle ich mir extrem schwierig vor, du machst das ja, also ich nehme an, das ist das große Problem, die richtige Geschwindigkeit da zu finden, wenn man mit den Menschen arbeitet, oder?
Die richtige Geschwindigkeit zu finden und meistens, die meisten wollen ja nur kleine Teilaspekte von dem heilen, dass einer dann besser geht.
Ein bisschen die Symptome lindern, ne?
Am großen Bild sind deine 2.000-3.000 Hörer interessiert. Der Rest geht in Richtung Mainstream und fragt dann doch den Doktor, der noch ärger verkrüppelt ist durch sein Universitätsstudium wie sein Patient. So schaut die Realität.
Gibt es auch Ausnahmen, aber ja, also ich hatte Ausnahmen auch schon zu Gast. Also, aber ja, natürlich, es ist das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft natürlich. Das ist schon klar.
Natürlich, ja, aber es geht mir nicht um irgendwelche Ausnahmen, es geht mir, was zieht sich durch die Gesellschaft.
Bernd Senf,
ich kenne aber sowas von, wenn du Burkhard Heim, inspirierte Techniker in Deutschland, die faszinieren mich, kann ich dir gar nicht sagen. Die gibt es auch, die habe ich auch kennengelernt und da ist mir das Ladl runtergeholt und die haben auch Medizin studiert und sich nicht durch die schwarzmagisch-materialistischen Blödsinn allzu zerstören lassen und sind weitergegangen. Natürlich gibt es die.
Ja. Bernd Senf sagt zum Körperpanzer, sanfte Lockerung ist die Lösung, schreibt er. Bernd Senf auch ein ganz interessanter Mann, finde ich, auf diesem Gebiet.
Ja, denke, Björn Sem, danke, dass du mir das sagst. Ich mache jetzt Notizen, ja.
Okay. vielleicht wieder so ein bisschen zurück zu dem Thema Hutchinson und so weiter, um das dann vielleicht auch immer abzuschließen. Ich meine, können wir immer wieder darauf zurückkommen, aber wie gesagt, die Grenze ist ja so ungefähr 3 Stunden und die werden wir heute sicher erreichen. Also wir reden jetzt schon 1,5 Stunden übrigens. Du hast eine Technologietransferfirma in Olympia, das ist also im Bundesstaat Washington, Nähe Seattle.
Genau.
Und dort hast du eine Technologietransferfirma gegründet. Hatte das irgendwas mit deiner Bekanntschaft mit Hutchinson zu tun?
Damals noch überhaupt nichts. Mit der bin ich, wenn ich mich auf größere finanzielle und sonstige Abenteuer eingelassen habe, bin ich gescheitert. Und zwar schon ein bisschen jämmerlich, aber egal. Damals in den 90er Jahren war die Idee, russische Technologien nach Amerika zu verkaufen. Da habe ich einige Versuche unternommen, dann den Wert eines Einfamilienhauses verloren. Ist alles jämmerlich gescheitert. Aus dem Grund, weil ich mehr philosophisch, bewusstseinsmäßig eigentlich interessiert bin und gar nicht so ans Geld machen gedacht habe, habe aber da faszinierend interessante Connections gemacht mit Russen, die ich als solche nicht missen wollte, übersetzt in einen finanziellen Erfolg habe ich es nie. Mit Hutchison hat es noch gar nichts zu tun gehabt, den habe ich erst ein bisschen später kennengelernt.
Und kannst du ein bisschen sagen, welche Technologien du da transferieren wolltest?
Das waren zum Beispiel ein Erdbeben, wenn wir schon drüber reden, da hat mir auch der damals noch lebende Peter Kokoschinik ein bisschen unterstützt, ein Erdbebenwarngerät, das mit feinsten biophysikalischen Methoden gemessen hat, einen Samen. Das heißt, du hast einen lokalen Samen in dieses Gerät gelegt, war natürlich Kalifornien ein tolles Geschäft gewesen, weil da bewegt sich ständig was. Du hast das in dieses Gerät und der Same konnte dir sagen, in welcher Zeiteinheit das Erdbeben passiert und natürlich wesentlich länger vorher, als es die üblichen Erdbebentestgeräte tun. Das war zum Beispiel eine der Technologien, die mir gerade einfällt. Dann hätte ich es auch probiert mit einem damals noch free-floatenden KGB-Offizier, mit den schon erwähnten Heilmethoden der russischen Militärmedizin, eben Motoyama, der hat über Chakra geschrieben, es ist ein Japaner und das haben die Sowjetrussen dann weiterentwickelt. Und. Also da hat es einige Dinge gegeben und ich muss da mein jämmerliches finanzielles Scheitern zugeben. Ich war da auch zu naiv. Ich habe die Struktur und den FDA auch als solche nicht erkannt. Das war eine österreichische Firma, warum ich rübergegeben. Der hat auch so frequenzbasierte Maschinen gehabt. So Aura-Sichtmaschinen würde es übersehen. Ja, ich war da
viel auch Glück, das an der FDA vorbeizubringen.
da war ich ein bisschen naiv.
Also die Federal Drug Administration, glaube ich, ist es, ne? Oder?
Die ist wie bei uns, die Sozialversicherung. Die Zielsetzung, ich sage das auch meinen Kunden immer, wenn ich meine Behandlungen mache, die Zielsetzung unserer Gesundheitsindustrie ist ausschließlich Profitmaximierung der Pharmaindustrie. Da gibt es Hurenbütteln, die das vertreten, die nennt man bei uns der Herr Doktor. Und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber die sind Statistik, fallen die nicht ins Gewicht. Du kennst sie, weil du so eingetunt bist. Ich kenne sie, weil ich so eingetunt bin. Der Mainstream kennt es nicht. Der ist krank, der geht zum Doktor.
Falls jemand dem Christian Strasser Fragen stellen möchte, auf die ich jetzt nicht komme, ich bin sicher, da gibt es viele, einfach reinskypen. Auf der Startseite findet sich der Knopf, wenn man Skype installiert hat. Bitte vorher das vielleicht probieren, ob Skype wirklich gut funktioniert. Sonst ist das irgendwie ein bisschen öd für uns alle. Aber einfach draufklicken und rein anrufen und selbst die Fragen stellen, auf die ich nicht komme, und da gibt es sicher viele heute Abend. Um noch ein bisschen bei den Erfindern zu bleiben, du hast doch einen Charles, habe ich das richtig
notiert? Bleistein genannt. Bleistein, ja. Da tut man gerade auf die Schulter klopfen, mein Freund. Der Charles Bleistein ist ein Erfinder, der
nicht... Warum klopft er dir auf die Schulter? Übrigens der das unser Gespräch heute eingefädelt hat, ja?
Genau. Und der kennt natürlich das, was ich in den letzten Jahren mit dem Charles Bleistein durchgegangen bin. Der Charles Bleistein ist jemand, der größten Wert darauf gelegt hat, eben nicht im Internet, keine Website, nichts. Er wollte sich ein bisschen geheim halten. Und was ihm insofern nicht gelungen ist, weil in den Textbüchern der Radiochemie ist er erwähnt. Also er war ein herausragender Erfinder.
Ich habe da auch ein Patent heute gefunden, glaube ich, was eh mit Nuklearphysik zusammenhängt, von Charles Bleistein. Ja, aber googelt
mich mal. Du bist ein guter Rechercheur. Er hat mir übrigens auch aufgrund meiner Ideen, hat er mir auch einmal ein Patent geschrieben, da ist eh nichts draus geworden. Bin ich natürlich ein bisschen stolz drauf, dass das existiert hat, aber wie gesagt, das hat sich noch nicht finanziell umgesetzt. Der Charles Bleistein hat verschiedene Dinge erfunden. Das ist nur ein kleines Beispiel, das ich dir gebe, wo ich was ich sehr hautnah miterlebt habe, zum Schluss dann schon aktiv. Ich wollte auch, dass er das verkauft. Ihm ist es gelungen, die Radioaktivität von radioaktiven Substanzen von, glaube ich, was weiß ich, 2.000, 3.000 Jahre auf 72 Stunden zu reduzieren. Etwas, was es gänzlich unmöglich ist in unserer Physik.
Von dem ich aber immer wieder höre. Also das ist auch so ein hartnäckiges Gerücht, von dem ich schon seit mindestens 20 Jahren
interessant.
Lese.
Interessant. Immer. Und der Charles hat es auch, weil er dann auch einen Namen gehabt hat in der Radiochemie, durchaus auch auf den vertreten können. Er hat sogar von der, glaube ich, der französischen Atomindustrie sogar irgendein Zertifikat bekommen, dass das wirklich stimmt. Er ist also da, hat sehr gut Geld verdient mit seinen Patenten und so, aber diese Erfindung wollte er vermarkten, und ich habe ihm dann zum Schluss auch noch gesagt, Charles, es muss uns doch gelingen, das zu vermarkten, habe dann versucht, ihn da auch zu unterstützen. Was mit dem Respekt des Charles schon eingehandelt habe, dass ich ihm auch gesagt habe, wie er es gemacht hat. Das ist eben Schauberger-Technologie, die dieser Amerikaner verstanden hat. Wasser-Schauberger-Technologie, das ist also die Grundlage von dieser Reduzierung der Radioaktivität von 3000 Jahren auf 72 Stunden. Ich habe gesagt, Charles, wir müssen das umsetzen, weil es grundsätzlich auch unser Begriff, die ganze Physik verändern würde, wenn das wenn diese Technologie quasi verkauft werden könnte. Und der Charles, der aus der Industrie gekommen ist, hat nur in der Industrie gesprochen. Also jeder Erfinder weiß, er darf nicht disruptive sein. Jeder Erfinder weiß, Erfindung, die eine Industrie verändert, das geht übrigens bis zur Materialwirtschaft, das geht bis zur Lacke. Wenn du da was Neues hast, was das andere obsolet macht, dann wirst du entsorgt. Der Charles hat das natürlich gewusst, das ist ja ein intelligenter Mensch.
Und das ist ein Riesenproblem, finde ich.
Da ist nichts dabei. Das ist, da sagen wir wieder, warum ich, du entschuldigst, wenn ich dann zu heftig bin und sage, unsere ganze Schulmedizin, die Universitäten, das sind Leuten,
das hat nichts
da mit, das Jugendlichen hat, ins Gehirn defektiert.
Nein, es hat ja teilweise auch
universitäre Ausbildung.
Na, wenn ich jetzt an JP Morgan und solche Leute auch denke, ne, der Tesla finanziert hat, und lustigerweise der Wardenclyffe Tower, als er von dem erfahren hat, mit drahtloser Energieübertragung, hat er das ja sofort abgedreht. Und vor allem, weil er eben das nicht taxen konnte, ne? Weil er, also wenn einfach jeder aus der Luft Energie bezieht, dann ist das einfach schwierig für jemanden, der Energie verkaufen möchte. Aber das ist ein Extrembeispiel. Aber ich halte das für ein, also da bin ich ganz bei dir. Dinge, die disruptive sind, denen wird immer mit größtem Widerstand begegnet, auch wenn sie eigentlich für das Allgemeinwohl extrem positiv wären. Meiner Meinung nach hat das auch praktisch nichts jetzt mit der akademischen Welt zu tun. Das ist die Industrie, die sich einfach dagegen wehrt, die einfach ihr bisheriges Businessmodell nicht aufgeben möchte. Nein. Ist ja alles nachvollziehbar, aber ich halte das für ein Riesenproblem.
Darf ich da noch ein bisschen von diesen, weil ich das ja studieren konnte oder musste mit dem Charles, ja schon ein sehr guter Freund von mir war, dieses Beispiel der Radioaktivität.
Lebt er nicht mehr, der Herr Bleistein?
Der ist leider vor kurzem gestorben, ein plötzlicher Tod, nicht 59 Jahre, plötzlich Widowmaker. Ich bin mit seiner Witwe noch in Kontakt, die versucht, das alles zu reproduzieren, den hat es das Herz zerrissen. Er war, wie viele Erfinder, schon sehr peculiar, wie sagt man das auf Deutsch, drauf bedacht.
Eigenbrötlerisch
bedacht, dass er so quasi seine Erfindungen waren seine Kinder. Und da war immer diese Dichotomie, dass er das hergibt oder nicht hergibt, aber in dieser Frage musste er sich nicht entscheiden. Es hat ihm das Herz zerrissen. Und wirklich zerrissen. Aber, und das war jetzt keine, aber noch zurückgehen. Wie schaut das aus? Also diese Radioaktivität, das hat er vor 15, 20 Jahren das erste Mal als führender Radiochemist, hat mir immer beigebracht, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin ein Textbuchwissenschaftler. Ich stehe in den Textbüchern zur Radiochemie. Aber wenn ich keine Website habe, da drin bin ich. Also er hat schon gewusst, wer er ist. Und hat das veröffentlicht, hat seine Anerkennungen bekommen, dann hat er gesagt, Christian, ich bin so wütend, ich habe denen das 100-mal gesagt, wie das funktioniert, ich habe es nachgewiesen, die glauben es nicht. Und der nächste Schritt, den er gemacht hat, er sagt, so, und wenn jetzt jemand die Demonstration haben will von dieser Erfindung, die ich 100-mal nachgewiesen, muss er 20.000 Euro zahlen, dass ich antanze. Dann hat er die 20.000 Euro gekriegt. Es ist wieder nichts. Und das Letzte, was ich weiß, ist nicht lang her. Das ist vielleicht,
also er hat es demonstrieren können?
Aber natürlich hat er es demonstrieren können. Er hat das beweisen können in allen naturwissenschaftlichen und er hat das jetzt mal beweisen können. Er ist angetanzt bei den Atomkraftwerken, bei der Atomindustrie. Überall ist er angetanzt. Zum Schluss hat er sich zahlen lassen. Und das Letzte, was ich mir erzählt habe, war, dass ein Universitätsprofessor in Amerika, der ihm kein Wort geglaubt hat, da hat er das 100-mal durchführen müssen. Ich weiß nicht, ob es 100-mal waren, das einige Male durchgeführt. Und was dieser Universitätsprofessor in Amerika dann gesagt hat, shit, the stuff works. Scheiße, die Sache funktioniert. Es ist nichts passiert. Nicht einmal ignorieren. Nicht einmal ignorieren, wir brauchen keine Verschwörungen, keine gedungenen Mörder von der Industrie. Was die gemacht haben, die haben wir nicht einmal ignoriert. Das Österreichische, nicht einmal ignoriert.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Erfindungen in dieser Art, ich kenne andere Erfindungen, wo dezidiert, und so funktioniert das nämlich, wo dezidiert dann die Kinder den Erfinder angerufen haben und gesagt haben, Papa, wir werden beobachtet. So fängt es nämlich an, die bringen da deine Kinder um. Solche Fälle kenne ich auch, aber den Charles Blechstein hat man einfach nicht einmal ignoriert.
Nee. Ja, gibt's. Komm, habe ich, also höre ich bei Weitem nicht zum ersten Mal. Ja, kann man nicht viel mehr dazu sagen. Um jetzt vielleicht noch ein bisschen bei den, um jetzt das Thema Erfindungen vielleicht abzuschließen, weil ich möchte dann wieder ein bisschen zurückgehen auf deine Ayahuasca-Erfahrungen, die sind jetzt schon öfter gefragt worden und so weiter, aber du arbeitest auch an Anreicherung von Wasser, auch mit Schauberger-Technologien, so wie ich das verstanden habe,
ja.
Zur Zellerneuerung. Kannst du
ja
das vielleicht uns kurz schildern, um was es da geht und
es geht, wenn ich das ganz simpel und kurz beschreiben darf, dass man Wasser, und da gibt es viele Hinweise, anreichern kann, jetzt nicht nur, du hast es angesprochen, Gedächtnis und, was Wasser genau ist, wie es maule nicht, weiß ich auch nicht, aber ich will es ja nur einschätzen, ich muss ja nicht genau.
Das Gedächtnis von Wasser, ja, diese Bonvist-Versuche sind ja erstaunlich,
und, ja. Genau. Und Emoto und da gibt es eh genug. Warum es mir in meiner Erfindung geht, ist in das Wasser Edelgase hineinzusenden und dort zu verankern, was technisch nicht so leicht ist. Das war quasi eine intuitiv empfangene Idee. Der Walter Russell tut ja den Edelgasen quasi schöpferischen Ursprung zugesellen, aber daher komme ich gar nicht. Ich habe es erst nachher gelesen, dass das so ist. Also, und das zu tun ist technisch nicht so einfach. Du hast in vielen diesen Heilquellen, zum Beispiel Argon, das ist ein Edelgas, da heilen sich die Augen und so. Also ich meine, es gibt schon circumstantial evidence, dass das was tut Edelgase und Wasser? Mein Ansatz, zum Beispiel Xenon breitet sich aus. Interessanterweise kann er was herum bei einer Geburt. Bei einer Geburt ist dann im Kreißsaal Xenon. Warum? Also Edelgase haben diese, okay, ist interessant.
Ja.
Edelgase haben diese Eigenschaft. Wie schickt man die ins Wasser ein? Da habe ich ganz bestimmte Ideen. Schauberger inspirierte und in welchem Verhältnis schickt man die ins Wasser ein? Wenn man das richtig tut, und das kann ich dir leider jetzt auch nicht in aller Klarheit mathematisch-physikalisch sagen, wenn es könnte, würde ich es nicht tun, dann kennt es einen Nachbar, es ist nicht so kompliziert, aber ich kann das noch nicht, das heißt, das ist ein Forschungsfeld, wo ich mich sehr, sehr bemühe, Und da scheitert es dann wieder an liebe Geld, aber du hast ja eine Reihe von Hörern, und wenn die ewig leben wollen, sollen sie mir was schicken.
Na, wer will schon ewig leben?
Hast du recht. Das ist ja wieder das Nächste, so weit sind wir noch nicht. Es geht um die Zellerneuerung. Sowas, was du in dem, ich habe schon ganz, ganz tolle Erfinder im Hintergrund, die das umsetzen können. Also ich bin technisch nicht in der Lage, das umzusetzen. Und wenn ich das dann diskutiere mit meinen Erfindern, sagen sie, da ist das, da braucht man das, da braucht man das, da braucht man die.
Lieferst ihnen die Intuition und die Idee und den Funken. Idee
und habe mit Charles Bleistein schon lange genug zusammengearbeitet, dass ich ein wissenschaftliches Programm leiten kann. Aber so wie ein Chefmanager in einer Autoindustrie, der ja auch nicht weiß, wie man was zusammenbaut, aber weiß, wo, in welche Richtung muss es gehen. Mhm. So sehe ich mich da auch, und dieses Team von Leuten, die du, glaube ich, gesehen hast, da, ich habe das mein ganzes streng geheimes Konzeptpapier, ich mache da ein bisschen einen Scherz drum, geschickt. Da sind Leute dabei, die das umsetzen könnten, die jahrzehntelang und Patente haben und die mich dann auch coachen und sagen, so leicht ist das nicht.
Aber du brauchst dazu ein paar hundert Kilo Euro.
Ich brauche da schon ein bisschen Geld. Es ist jetzt in dem Stadium, wo wir schon ein kleines Labor brauchen würden.
Und du arbeitest dich da rein experimentell voran und die Theorie kommt danach, oder wie verstehe ich das?
Potenzielle Geldgeber, die da zuhören mögen.
Nein, ich meine, die Arbeit wäre dann basierend auf, also experimentell, und die Theorie käme dann danach quasi. Oder ist da schon eine Theorie vorhanden?
Die Theorie ist, und da bin ich dann schon ein bisschen mehr als nur ein Visionär und Plauscher. Da gibt es ein Patent vom Schauberger, das ist die Herz- oder Blutpumpe, nennen das. Und dieses Patent ist für mich die Grundlage, Edelgase in Wasser auch verankern zu können. Da geht es um ein eigeformtes Konstrukt, wo dann in einer gewissen Geometrie mit einer gewissen Geschwindigkeit in die Substanz, ins Wasser, natürlich sind wir da wieder bei der Vortex-Mathematik, die Information hineingesandt wird, dass sie dort auch drinnen bleibt. Das nächste wäre dann, ich weiß nicht, ob es zu Global Scaling von Hartmut Müller gehört hat, der auf der einen Seite leider Betrüger ist, aber seine Mathematik stimmt. Das wäre dann ein Element davon, dass wir das Scaling ist entscheidend, dass wir die richtigen Verhältnisse der vorhandenen Edelgase hineinschicken. Und da bin ich schon überzeugt, ob das jetzt gleich der Jungbrunnen wird, wo man einspringt und 20 Jahre jünger ist, weiß ich nicht. Natürlich ist das möglich, aber dass da medizinisch relevante Erfolge sehr bald erzielt werden können, da bin ich überzeugt. Wie gesagt, du hast das ja schon, jetzt, du gehst zu einer Heilquelle da irgendwo im Müllviertel, da ist Argon drinnen, und du nimmst die Heilquelle, gibst es auf die Augen, da weiß man seit 300 Jahren, die Augen werden besser. Keiner weiß warum, weil ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nur, dass diese Edelgase im Wasser Heilkräfte entfalten. Wie genau? Eigentlich, danke Tarek für deine Frage, es ist fast ein ganzer Wissenschaftszweig, den ich da jetzt aufmache, mit der großen Zielsetzung natürlich der grundsätzlichen Zellerneuerung, mit der großen Zielsetzung natürlich des sogenannten Jungbrunnens. Und in meinen Reinkarnationssession habe ich ja schon erlebt, einige Male übrigens, dass es das gegeben hat. Da gibt es die Dolores Cannon. Hast du von der schon gehört, Tarek? Dolores Cannon, das Team, die macht so Rückführungen. Und was das Interessante an diesen Rückführungen ist, dass sie eben auf alte Technologien stoßt.
Okay, sag mir nichts. Irgendjemand hat da gerade, glaube ich, versucht anzurufen, und ich bin dann genau in dem Moment an der Tastatur angestoßen, also falls ich den da jetzt rausgeworfen habe. Einfach nochmal probieren. Die Dame sagt mir jetzt nichts.
Na egal, auf jeden Fall, das habe ich in meinen Reinkarnationssessionen gelegentlich, wenn ich das Gefühl habe, jemand begreift die Reinkarnation, dann mache ich gern Sessions damit. Und das Interessante daran, wenn du die Session gut machst und du konfrontierst, das haben wir wieder bei unserem anfänglichen Gespräch mit dieser MK-Ultra-Opfer, wenn du das gut machst und du kommst dann in eine Geburt, wo eine gewisse Technologie angewendet worden ist, dann wird was getriggert, dass diese Fähigkeit bis zu einem gewissen Grad auch jetzt in diesem Leben wieder da ist. Mhm. Und es ist interessant zu sehen, welche Technologien hat es früher gegeben, auch vom architektonischen her und. Was hat es da früher gegeben an profunden, tiefgreifenden Wissen und wie weit ist es weg von dem, was jetzt bei uns gelehrt wird?
Okay.
Was bei uns gelehrt wird, ist natürlich immer mehr elektronische, digitale Fähigkeiten. Da wird unsere Industrie vorangetrieben. Warum? Weil der Mensch dann umprogrammiert werden soll zu einem halb digital funktionierenden Wesen. Deshalb tun die Herrscher dieser Welt Diese Technologien pushen, die dürfen sein, die dürfen sich entfalten. Andere Technologien werden, wie der Discord gesagt hat, nicht einmal ignoriert. Das heißt, die Linie der Technologien ist nicht das Beste, was der menschliche Mind jetzt hervorbringen kann, sondern die Linie der Technologien wird vorherbestimmt von Vertretern, die eine bestimmte Agenda haben. Und die Agenda ist, vom Sklaventum, wo wir eh schon sind, wenn du das nicht glaubst, dann denk nach, was du empfindest, wenn du Einkommensteuer herausfüllst. Und der nächste Schritt ist dann eben, wo es jetzt hinzielt in der Menschheitsgeschichte, ist eben.
Ja, gut, es gibt interessante Entwicklungen auch. Also künstliche Intelligenz, finde ich, ist äußerst spannend. Beschäftigt mich auch selbst ein bisschen damit. Und äußerst gefährlich, ganz klar. Aber da kann es schon sein, dass wir irgendwann einmal da ein Gegenüber für uns erschaffen. Also das finde ich schon spannend. Übrigens, weil du vorher Emoto erwähnt hast, der ist auch bei mir im Archiv zu finden übrigens. Also da hat ein Kollege von mir, der Chris Haderer, der hat mal lange Zeit auch mitgearbeitet an dieser Sendung, und der hat ihn einmal interviewt, als er in Graz war. Ist natürlich auch ein interessanter Mann. Da ging es eben um dieses Gedächtnis von Wasser. Okay, das heißt, ihr seid da irgendwo, die Idee ist vorhanden für diese Anreicherung mit diesen Edelgasen. Finde ich eine sehr interessante Idee, weil du dieses Heilwasser erwähnt hast. Sind diese Edelgase jetzt dann in diesen Heilwässern nachweisbar? Oder in einer Weise?
In diesem einen Fall ist es nachweisbar. Ich zitiere da nur Argon in Heilwässern, im Müllviertel, wo man hingeht seit Jahrhunderten, da ist das Martal, das hilft natürlich auch weg. Da sind wir wieder beim Burkhard Heim, den du dankensweise erwähnt hast. Da könnte man dann auch spekulieren über fraktale Algorithmen, kommen wir dann in die Mathematik. Aber diese Heilwässer gibt es und da ist Argon drinnen und das hilft dem Wasser. Das weiß man seit welchen Zeiten auch immer, warum. Meiner Meinung nach weiß man nicht, warum hilft das Edelgas. Da gibt es Edelgase, glaube ich, auch in Stollen, die irgendwie helfen sollen. Man weiß nicht genau warum, aber es gibt schon quasi Hinweise, dass das so funktionieren kann, in dem bislang Erforschten. Und nicht unbedingt nur im Fringe-Bereich.
Ja, gut. Fringe-Bereich ist jetzt ein Überbegriff, also das ist ein salopper Überbegriff.
Also zum Beispiel mein Erfinder, mit dem ich zusammenarbeite, der wird natürlich nie zu einer Universität im Westen gehen. Wenn er zu einer russischen Universität, wo er gelernt hat, hingeht, da hätte ich offene Ohren. Mhm. Aber die wollen das Geld vom Westen haben, also das ist fürs Fundraising vielleicht nicht so günstig, aber bei denen würde ich offene Ohren haben.
Also du suchst nach Finanziers für diese Idee und ja, also
ich suche es ganz locker. Ich habe für 5 Erfinder immer Fundraising und für einen Charles Blechstein und wo ich da hingekommen bin, könnte da erzählen und für einen Hutchison. Ich bin ein bisschen erschöpft jetzt, wo ich meine Erfindung habe. Ich habe keine Soft mehr, dass ich da herumrenne und sage, Jesus, ich kann die Welt retten und gebt's mir Geld, habe ich gar keine Lust mehr. Sage ich jetzt einmal ein bisschen arrogant spitz, kann sich ja das Universum darum kümmern, dass trotzdem was passiert und ich nutze die Gelegenheit, unseres schon sehr öffentlichen Plausches, dass da vielleicht jemand sagt, ich wüsste.
Ja, wenn sie wer interessiert, soll er sich bei dir melden. E-Mail-Adresse ist vorhanden. Ne?
Die E-Mail-Adresse ist vorhanden und damit lassen wir das Thema. Also, ja.
Wir haben es vorher schon angesprochen. Also, dein Urinteresse gilt dem Bewusstsein an sich, der Frage, was ist Bewusstsein? Und du hast da sehr, sehr viel experimentiert. Das habe ich auch also in unserem Vorgespräch, nachdem mir der Kopf leicht schwirrte, das kann sich jetzt vielleicht jeder vorstellen, warum, nach den letzten, ja, jetzt reden wir schon fast 2 Stunden. Ayahuasca ist, weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber Ayahuasca ist auch etwas, mit dem du experimentiert hast. Und ich glaube, gleich am Anfang hast du mir erzählt, dass dir bei solchen Sessions mehrfach dämonische Besetzungen passiert sind. Das hört sich jetzt wirklich beängstigend an.
Auch für die Leute, die da dabei waren.
Ja, das kann man vorstellen.
Ziemliche dumpfe Idioten. Überall Angst. Jeder scheißt sich an. Entschuldige, damit ja. Geht natürlich dann nichts weiter in keiner Evolution. Aber gut, lass mal das weg. Du siehst, ich bin da ein bisschen unflätig. Ich habe mich sehr beschäftigt mit Schamanismus, mit einer Frau, die Felicitas Goodman, die da in der Szene auch eine Bekanntschaft, es gibt sogar einen Hollywood-Film über die Felicitas Goodman, der Fall Anneliese Michel, das war ein Bestseller in die 70er Jahre von einer dämonischen Besessenheit. Das heißt, da habe ich Hintergrunderfahrung auch mit Schamanismus und habe dann über die letzten Jahrzehnte immer den Wunsch gehegt, mein schamanistisches Wissen, ich bin da auch in Büchern dokumentiert mit meinen Visionen, sage ich jetzt einmal, und habe mir dann gesagt, so, jetzt würde ich das gerne mal mit einer pflanzlichen Substanz, die pflanzliche Substanz meiner Wahl wäre Ayahuasca, das kommt aus dem Amazonasgebiet, da mir das anzuschauen sozusagen. Ich habe in meinem Leben einen LSD-Trip genommen und einen MDMA-Trip, waren fantastisch schöne Erlebnisse, aber nicht mehr.
MDMA, das ist ja auch so. Also
das ist Ecstasy, aber nicht mehr. Aber jeweils einen Trip unternommen, waren fantastisch schöne Erlebnisse. Ich bin da noch nicht ganz durch, sind synthetisch erzeugt und ich habe gesagt, ich möchte einmal aus einer schamanischen Tradition was nehmen. Und historisch leicht erklärt, unsere schamanische Tradition, die Kröten, der Fliegenpilz, das gibt's nur mehr quasi mythologisch oder am Christbaum meiner Oma ist immer so eine Likörflasche in einer Fliegenpilzform gegessen, da habe ich meine erste Räusche gehabt, aber die Tradition ist ruiniert, man hat sie untersetzt durch eine entsetzliche Wüstenreligion, wo ein Typ auf einem Kreuz langsam verreckt, weil du gesündigt hast. Entsetzlich. Das reine Entsetzen hat man uns eingejagt. Und diese schönen Traditionen, die es bei uns gegeben hat, sind seit 2000 Jahren tot. Im Dschungel.
Du hast MDMA verwendet, aber hast du auch DMT verwendet, weil das jetzt auch im...
DMT ist in Ayahuasca.
Aha, okay. Ja.
Ich komme schon noch dazu, das wird das vielleicht dann doch noch interessant für Leute, die da entfernt mitdenken wollen. Ich habe dann natürlich den Wunsch gehabt, weil ich bin auch nicht mehr der Jüngste, dass ich einmal eine pflanzlich induzierte schamanische Reise mache und bin dann auf dieses Ayahuasca gestoßen. Und da gibt es noch eine Überlieferungslinie über die letzten 5000 Jahre. Das ist eine Mischung zwischen einem Strauch und einer Liane und die enthält DMT, das nennt sich aus dem Bewusstseinsmolekül, da gibt es das Buch vom Strassmann, ich weiß nicht, ob du das je gelesen hast. Das hat mich dann
noch nicht,
sehr, ja, was der so fühlt, was man tut dazu, das könnten endlos lesen. Die Amazonas-Schamanen sagen, das ist unsere Bibliothek. Hab dann hab Zugang zu diesem Mittel gefunden in Österreich, bin dann auch einmal nach Peru gefahren, in den Dschungel, hab das dort zu mir genommen und war, das hat dann meine seelische Evolution schon geboostet. Ich habe das dann in die letzten 2 Jahre habe ich 30 so Ayahuasca-Trips genommen, die faszinierend interessant waren. Und da habe ich eben diese Pflanze entdeckt, die DMT ausspuckt, wie übrigens das Soma der Veden. Zitat: Veden, wenn sie Soma nehmen, werden normale Männer weise. Dieses DMT, dieses Bewusstseinsmolekül, hat mich dann in Ebenen gehoben, wo ich Schauen hatte, wenn ich das altgermanische Wort verwenden darf, die sehr interessant sind und wo ich noch in Fragestellungen bin, aber die mir vieles erklärt haben und noch erklären und es geht noch weiter und da bin ich noch nicht, da bin ich noch nicht abgeschlossen, das ist faszinierend interessant. Auch nicht zuletzt über allen die Gebiete, die wir jetzt in den letzten 1,5 oder 2 Stunden besprochen haben. Also das Ayahuasca hat meine innerseelische Evolution geboostet, habe dann schon entdeckt, dass ich da eine außergewöhnliche schon Fähigkeit habe, wenn ich diese Lianen nehme, wahrzunehmen. Das kommt halt mit meiner Biografie, wo ich halt meditiert habe für endlose Zeiten. Also ich habe das schon ein bisschen anders wahrgenommen und habe da auch das Black Goo entdeckt, von dem wir ein bisschen gesprochen haben und viele andere Sachen auch und auch eben jene andere Bewusstseinseinheiten, die unsere Welt zumindest zum Teil noch im Griff halten.
Ja, erzähl mal was über die.
Was soll ich da über die? Ich erzähle da einer meiner letzten, das war ja für die Gruppe, die das veranstaltet hat. Ich habe mich ein bisschen grauslich. Da hat mich, da ist, wenn ich, das nimmst du zu dir, wenn alles dunkel ist und absolut kein Licht mehr zu dir kommt, also nur mehr in der Nacht, da wirkt das Ayahuasca. In dem Kontext von den Amazonas-Indianern. Das Ayahuasca hat es bei uns natürlich auch gegeben. Das war ein Zentral für unsere Hexen, für ihre Bewusstseinserweckungen. Und die haben das durch Krötenhaut zu sich genommen. Jetzt verstehst du den Froschkönig des Märchens. Da hat jemand einen Frosch geküsst und hat dann eine ganz große Transformation durchgemacht. Okay, ja. In diesen alten Zeiten ging es dadurch, die Haut der Kröten abzulecken, dann hattest du das. Darum sind Kröten immer assoziiert mit Hexen. Mir ist diese, globalisiert, wie man sagen, mir ist die peruanische Version schon ein bisschen näher. Oder die amazonische Version ein bisschen näher, also mir ist das Kraut lieber als Krötenlecken. Gibt es übrigens auch noch eine Art Religion in Mexiko, wo ein mexikanisch-deutscher Forscher in der Nacht in die Wüste rennt, dort bei Wüstenkröten das extrahiert, also die Leute spritzt, die haben da die Vision. Das ist DMT. Das kann man sich beim Rick Strassmann anhören, ist auch gut erforscht, das DMT. Wie gesagt, ich habe es in dem Kontext der Pflanze erlebt und das war für mich und ist noch für mich von fantastischer Schönheit und da habe ich vieles deutlicher, prägnanter sehen dürfen über das, was wir gesprochen haben und um jetzt deine Frage zu den Wesenheiten zu gehen, die dort natürlich auch auftauchen. Ich habe dort übrigens zum Beispiel wenn ich mich da unterbrechen darf, mit der Magna Mater Austria, mit der Maria Zellermutter eine fantastisch schöne, ekstatische Erfahrung gehabt. Ich fange vielleicht so an, weil das Grausliche kommt dann nachher. Zuerst die Good News. Eine fantastische, es war eine Ekstase. Ich habe davon gar nicht erzählen können. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Die Magna Mater Austria ist dort oben, ist ein Erdzentrum, das fantastisch nach Europa pocht, die heilend und, entschuldige dieses blau abgedroschene Wort, liebend ist, wie man sich das nicht vorstellen kann, wie es durchdringt. Diese Macht dieser Mutter, und ich sage absichtlich Mutter, ist absolut eingeschränkt, von verkrüppelt durch eine dezidiert und ausschließlich schwarzmagische Macht, die katholische Kirche. Ah, egal, ich habe das in Ayahuasca in seiner Wunderschönheit feststellen können, das hat mich emotional erfasst und ich fahre jetzt nach Mariazell und schaue, dass ich da die schwarzmagischen Umzingelungen durchdringen kann und die unglaubliche Kraft dieser schönen Mutter spüren kann, die es übrigens dort oben auch seit Jahrtausenden gibt. Das ist jetzt sehr seltsam, was ich jetzt sage. Die Magna Mater Austria, die auch eine sehr politische Wirkung hat.
Wer ist diese, vielleicht ist das nicht zu weit ausholen.
Die Maria Zellermutter. Die Maria Zellermutter, ich erzähle das nur, ich komme schon zum Punkt, ich will ja gar nicht weit aus, sondern weil das habe ich mit Ayahuasca erlebt. Normal hätte ich das so in dieser Dichte nicht erlebt. Was ich dann zuletzt erlebt habe, war einen sehr hohen Eingeweihten aus einer altägyptischen Mysterienschule, der das Christentum mitbegründet hat und der sich parallel auch noch eine genetische Linie quasi parallel dazu geleistet hat, die letztlich im Libanon endet, wo es eine Bank gibt, die für jeden jetzt schon erdachten Krieg dann auch die Gelder ausspuckt. Und in dem Zustand mit Ayahuasca, das Witzige war, dass ich plötzlich so besessen war von dieser Gestalt, dass ich glaubte, ich habe Zugang zu diesen Bankkonten und. Also es war von einer unglaublichen Seltsamkeit, aber das ist mir bei Ayahuasca immer wieder passiert und, aber das ist erst so quasi in meiner Biografie 1,5 Jahre alt. Ich kenne auch keine anderen pflanzlichen, ich kenne leider den Fliegenblitz nicht, das wäre ja unsere Pflanze, Kräuter tue ich auch nicht ablegen.
Fliegenblitz ist ein schöner Versprecher.
Ist ein schöner Versprecher. Wäre interessant, ich habe diese pflanzlich induzierten, ich habe das mit einem Wissenschaftler mal genommen, das ist das zweite Mescalin, das geht über Pilze, mit einem Wissenschaftler mal genommen, diese Mescalin-Wirkung, die bei mir nicht so eingefahren ist, der war eine Woche weg und man dann gesagt hat, jetzt verstehe ich Quantenphysik, ja, heute jetzt auch Vorträge drüber. Das war eben der Mensch, ich sage seinen Namen nicht, weil die müssen alle Wissenschaftler. Das war ein Mescalin-Erlebnis über eine Kaktee. Was ich nicht kenne, ist das Psilocybin von Schwammerln. Da gibt es die University, glaube ich, von Southern California, wo auch der Charles Bleistein übrigens verwickelt war, und da gibt es Forschungen, die nachweisen, dass über Psilocybin und narische Schwammerl Gehirnzellen nachwachsen. Also es gibt eine junge Forschergeneration in Amerika, die über dieses Tabu Drogenböse, das nur, das haben wir wieder bei seelisch-geistiger Verkrüppelung, die leider sehr landläufig ist, die darin weggesprungen sind und in dieser Richtung naturwissenschaftliche Forschungen machen. Mir geht's da natürlich um das bewusstseinsmäßige Exploren. Ich schaue mir natürlich aber auch natürlich an, was objektive Naturwissenschaftler dazu zu sagen hat. Ja, ich sehe übrigens da dieses ganze Drogenproblem, das es global gibt. Da suchen die Menschen, die suchen eigentlich
die Transzendenz.
Die Transzendenz,
das kommt mir auch so vor, ja.
Ja, die sie auch, wo sie auch ein Geburtsrecht haben, die zu finden, und mit der Dämonisierung von sogenannten Drogen nimmt man ihnen das weg, schafft ein Problem, das immer stärker wird, schafft sie einen Regelkreis, und der ist letztlich vernichtend. Und da sind die Archonten, das sind eben jene Gestalten, die schon noch unseren Planet regeln, die haben eben dämonisiert diese Begrifflichkeit, die haben es weggeschoben. Wenn man sich die 60er in Amerika anschaut, den Demosilierik, kann man das auch wirklich ganz, ganz klar erkennen. Der Demosilierik hat 1963, glaube ich, ein Hearing gehabt vom US-Kongress, und da hat er gesagt, wenn man das kriminalisiert, den Gebrauch von LSD, wird das größte gesellschaftliche Problem im 20. Jahrhundert geben. Das ist dann auch wirklich so geworden.
Also, das kann ich jetzt nicht erinnern, dass das Timothy Leary gesagt hätte. Er hat mit in Gefängnissen sehr große Erfolge gehabt. Also die Leute, die mit ihm auf Trip gegangen sind, auf so kontrollierten Sessions quasi, die hatten sehr niedrige Rückfallsraten und so weiter. Und er meinte also, dass die Kriminalisierung von LSD, was würde da das Problem hervorrufen?
Das Problemisierung von LSD, das in dem Moment, wo du es kriminalisierst, tust du es diskreditieren, und dann wird es tatsächlich negativ. Ein Medikament, das dir helfen kann und das du dreimal im Jahr nimmst.
Ja, dann ist das Setting gut. Negativ, verstehe ich ja.
Oder? Ja, das Setting, das ist 80% bei einer auch synthetischen Droge, ist das Setting. Und das wurde eben diskreditiert, und damit ist das ganze Wissen, das daraus gekommen ist, diskreditiert für alle Zeiten bei dummen Menschen, und das sind leider 99% der Leute, die fallen auf diese Dämonisierung rein, gehen dann in steinerne Gebäude, wo langsam einer an Kreuz verreckt, und glauben das. Abenteuerlich, wie vertrottelt dieser Planet ist. Abenteuerlich. Das ist wirklich wie vertrottelt ist. Die glauben an irgendwelche schmuddeligen, grausligen Geschichten von irgendeinem Wüstentypen, der da verreckt, weil du an deine Genitalien gedacht hast, haben da einen Regelkreis von ewiger Schuld.
Ja, aber jetzt komm mal zurück. Also, wir haben im Ankündertext haben wir das Zauberwort Reptiloide erwähnt, ja. Und jetzt kommen halt die ganze Zeit die Fragen in dieser Richtung. Also da gibt's ja den David Icke, den kennen sehr viele. David Icke sagt äußerst interessante Dinge und dann zwischendurch Dinge, wo ich halt einfach aussteige, wo ich sage, keine Ahnung, okay, heute teilweise für Blödsinn, aber dann wieder äußerst interessante Dinge. Und dann dieses, sagen wir mal, Gerücht, ich nenne es einfach mal so, über sogenannte Reptiloide, also das sind also Wesen, die Reptilienzüge haben. Und das kann man jetzt psychologisch deuten, das kann man jetzt in alle möglichen Richtungen deuten, kommt aber immer wieder. Also gerade wieder in der letzten Sendung, da ging es um das sogenannte Entführungsphänomen. Äußerst spannend, auch äußerst beklemmend zum Teil. Was den Menschen da passiert, meine Einstellung dazu ist, irgendwas passiert da mit den Menschen. Ja? Die Frage ist einfach, was? Ja? Und sehr oft kommen dann eben auch diese reptilienhaften Wesen vor. Ja? Was haben die jetzt da zu tun mit dieser ganzen Geschichte? Also werden wir vielleicht ein bisschen konkreter jetzt. Ja? Also, du hast eben vorher so angedeutet, dass also diese Mächte, die Archonten hast du genannt und so weiter. Aber kann man das jetzt irgendwie zusammenfassen, wie das jetzt mit uns zusammenspielt, deiner Meinung nach?
Du willst also, dass ich dir jetzt im Detail erkläre, was für ein bisschen depperter Fantasy-Film die Realität dieser Erde ist.
Ich kann dir nur ja, wenn du so willst, ja.
Ja, ich kann dir nur da quasi meine, den Dieter Böers, 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 Böers spricht man aus.
Böers.
Breuers, also da, ich habe da sein Buch gelesen, da, einige Bücher von ihm gelesen. Meine Sichten dazu sind, dass das tatsächlich Wesen sind mit einem reptiloiden Aussehen. Für mich ist aber wirklich, da sind wir wieder beim Materialismus, es ist scheißegal, wie die ausschauen. Sie beherrschen die Welt, sie haben ihren Mechanismus, sie haben ihre Technologien, wie sie die Welt beherrschen. Und für mich ist gar nicht so wichtig, wie es ausschaut. Aber ich muss schon sagen, aus dem, was ich gesehen habe mit Ayahuasca und sonst, die schauen reptiloid aus. Können aber in jede Richtung shapeshiften. Aber es ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man.
Die Frage ist, ob sie jetzt in dem Sinn physisch sind, weil das klingt für mich nicht danach. Ne?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe in meinem Leben mich sehr mit Shapeshifting beschäftigt. War ja Schamane oder schamanisch beschäftigt. Schamane war ja nicht. Der Schamane ist jemand, der dich ins Totenreich begleitet und wieder zurückbringt. So viel zu den österreichischen Schamanen. Also, ich bin kein Schamane, aber ich habe viel schamanistische Erfahrungen und habe mein Bewusstsein in Tiere versetzen können, zum Beispiel in einen Adler, in einen Jaguar, in einen Bären. Fantastisch schöne, ekstatische Elemente, die Kraft des Bären zu spüren, wenn er die übernimmt, wenn eine geht in die herrlich, über die Ebenen zu fliegen mit dem sprichwörtlichen Adlerblick, herrlich. Was ich nicht weiß, ist, und das haben wir jetzt bei der DWI-Frage, dann sieht da die Königsfamilie wirklich physisch in das verwandeln und fressen dann die Kinder auf oder sind da nur im Hintergrund diese reptilianischen Wesen? Da kann ich dir keine Antwort geben. Ist aber wurscht. Sie fressen Kinder. Das ist das Entscheidende. Und das kommt jetzt immer mehr außer, nicht zuletzt durch den David Icke und für mich persönlich durch meine satanisch Eingeweihten, mit denen ich arbeiten darf, die das ja auch erlebt haben. Und auch Reptilien im Hintergrund immer gesehen haben. Aber diese tatsächliche Shapeshifting, weiß ich nicht, ich habe eine Rückkehrung gehabt, die mich lang interessiert hat, nämlich die des Werwolfs. Und da ist auch also die Frage, schickst du jetzt deinen Spirit in einen Wolf oder ist es so wie in die Filme, dass dann der Wolf aus dir herauskriecht? Das weiß ich nicht. Ist gar nicht so wichtig. Ich habe nur mich erlebt als Wolf herumstreichen durch dunkle Wälder. Das war fantastisch. Ich weiß aber nicht, wie ich geshapeshiftet habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ist ein interessantes Thema, mit dem ich mich natürlich auch beschäftigt. Casey O'Brien, Transformation in America. Ein hervorragendes Buch, die beschreibt also als MK-Ultra-Opfer ihre ganze Biografie, auch wie sie geprägt worden ist. Ich habe das Buch natürlich mit äußerster Aufmerksamkeit durchgelesen und die sagt auch immer wieder, spricht auch immer wieder von Reptilienwesen im Hintergrund, sie zensuriert sie da ein bisschen, sagt, ich war ja da irgendwie programmiert, vielleicht habe ich da gesponnen, aber sieht immer wieder diese Reptilienwesen. Ich kann dir keine klare Antwort geben. Ich schätze den David Icke natürlich sehr, weil er viel bestätigt, was er mal gesagt hat. Da tue ich mir schwer zu folgen, dass das wirklich ein physisches Shapeshiften ist. Kann aber nur mein dann doch durch naturwissenschaftliche Halbbildung verkrüppelte Mind sein, die das nicht einfach so anerkennt und sagt, das sind halt dann wirklich Shapeshiften. Ich weiß es nicht, kann keine klare Antwort geben.
Aber bottom line ist es, deiner Meinung nach ist da eine, also ich weiß nicht, so konkreter wird das jetzt nicht, glaube ich, kommt mir vor. Aber
ich kann dir keine klare Antwort geben. Ich bin da selber in einem forschenden Zustand.
Okay. Nein, ist ja okay.
Ist okay, darf man sein. Aber das da im Hintergrund, dass diese Archonten, die beschriebenen, dass die reptilianischen Ursprung sind, da bin ich mir sicher.
Okay.
Kennst du den Alex Collier, den Andromeda Channel?
Ja, vom Namen her jetzt.
Der würde das ja auch sehr deutlich so sagen. Also es gibt in der Literatur, nicht nur in meinen persönlichen Visionen, sehr starke Hinweise, dass ja diese Archonten die unsere Realität machen und steuern im Sinne des Films, der Matrix, wenn es bist, dass die tatsächlich reptilianischen Ursprungs sind.
Was immer das jetzt heißt.
Was immer das jetzt heißt, genau.
J.J. Hertag, mit dem hast du auch, hattest du auch Kontakt?
Ganz wunderschönen persönlichen Kontakt durch einen Freund und bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich habe ihn sehr gern. Es waren wirklich schöne und lange Kontakte, die ich aus irgendwelchen Gründen haben durfte. Der ja diese intergalaktischen Konzepte, mit dem ich mich, die ich auch habe, da habe ich mich halt ein paar Stunden mit ihm unterhalten dürfen, was eigentlich ein großer Zufall und eine Ehre war, weil ich bin ja nicht in seiner Schule und so. Ich habe dann nur erlebt, nach einem dieser Gespräche, wo ich ihn gespürt oder gesehen habe als ein Licht von einer unendlich weit entfernten Galaxie, aber damit können deine Hörer nichts anfangen. Es war, ich habe ihn als wunderschönes Wesen erlebt, sozusagen. Mhm. Weiß aber nicht genau, woher er kommt. Also
Schlüssel des Enoch,
mit dem hat ja, er ja, sich beschäftigt. Ja, das weiß ich schon. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht genau, in der warum diese ganzen Gestalten, Jehova und, sind für mich dann schon ein bisschen auf einer anderen Ebene die eigentlichen Archonten, also diese, unser Gottesbegriff
wahrscheinlich. Sind die eigentlich nur negativ, die Archonten? Also Steiner beschreibt sie ja auch, ne? Also Ahriman zum Beispiel als den obersten Archonten und so weiter, der natürlich jetzt sehr negativ beschrieben wird, aber sind die Archonten alle negativ eigentlich, deiner Meinung nach?
So wie ich sie verstehe, sind sie alle. Was heißt negativ? Wir sind auf einem schwierigen Gebiet der Diskussion. Eines der großen Schmähs, das hat mir wirklich auch Ayahuasca sehr geholfen, rein philosophisch, der großen Schmähs ist, dass wir Menschen immer in diesem negativ-positiv denken. Mhm. Also die Polarität, in Polarität denken, das hält uns schon mal auf einer Deppen. Ebene und insofern ist es schwierig, da jetzt eine klare Antwort zu geben, aber für mich sind die schon im Sinne dieses Matrix-Films oder die grauen Männer bei Michael Ende in seinem Buch, das, die gestalten schon sehr, sehr plastisch unsere Realität und parasitieren an unserer Mindkraft. Und in dem Sinn sind es negativ. Ich sage da einen Wachtraum von mir, das ist jetzt keine einen Wachtraum von mir, einer meiner letzten bewussten Träume. Da war ich in einer Kirche und weil es ein bewusster Traum war, wenn man dachte, was mache ich jetzt noch in einer Kirche, wo ich bin, aber ich war in einer Kirche und da hat es eine Messe, die man als heilig, als ganzmachend bezeichnet, hat dort stattgefunden und du bist katholisch, hast du mir gesagt. Ja, und da hat der Priester vorn, wie du das kennst, die Monstranz hochgehalten, dieses runde Ding. Und dann habe ich in diesem Wachtraum gesehen, wie sich auf der Kirchendecke was geöffnet hat. Da war ein Symbol, entschuldige meine Unfertigkeit, das jetzt nicht mehr genau sehen zu können, aber ein Symbol hat sich was geöffnet. Und dann bin ich in Ohnmacht gefallen und die Leute sind so da gestanden und dann wurde eine Energie der feineren Art von uns abgezogen und es war natürlich eine Vergewaltigung, aber es war es irgendwie war es keine physisch schlimme Vergewaltigung, es hat sogar ein bisschen gut da, ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber es wurde von unseren höheren Energien etwas rausgesaugt und weggegeben. Das passiert im Kontext natürlich der etablierten Religionen ständig. Wer saugt da wo, was, wie? Der Allah, der Gott sind für mich archontische Wesen, die uns, die wie ein Staubsauger ständig uns Energien absaugen.
Starker Tobak. Vielleicht jetzt so gegen Ende kommend, du hast da mit der Free Zone mit der sogenannten, also das sind abtrünnige Scientologen, mit denen hattest du auch irgendwie was zu tun?
Ja, ja, ganz interessante Sachen, die erwähnst du auch noch. Auch da habe ich...
Passt sie mir jetzt irgendwie dazu? Also.
Ja, das waren... Ja. Und ich habe also dort in dieser Friedzone gelernt, Kommunikations- und Trainings. Hat mir sehr gut gefallen.
Anrufer, bleibt einfach dran.
Okay. Hat mir sehr gut gefallen, was ich da in der Friedzone erlebt habe, in diesen Vorschulungen, die Grundlagen der Kommunikation und. Habe übrigens daraus Firmentrainings entwickelt, ohne dass ich das auf Firmen habe wissen lassen. Sehr, sehr gute, profunde Arbeit, wenn es dann an diesen Lügendetektor gegangen ist, bin ich ausgeklinkt, das hat mich nicht mehr interessiert. Das hat mir nichts mehr gebracht, keine Gewinne gebracht, scientologisch gefragt. Und das war sozusagen lange Zeit eine Frage für mich, die ich nicht so beantwortet habe. Und in der Zeit, wo ich noch zur Ramterschule nach Amerika gefahren bin und noch nicht dort gelebt habe, kann ich mich noch erinnern, bin ich 5-6 Stunden da auf der Olympic Peninsula, die Entfernungen in Amerika weit unterschätzend herumgeirrt und habe dann halt ein Hotel am Strand gesucht, habe es dann gefunden, um 2 in der Früh, da war noch Licht. Und das war dann das Scientology-Modell, wo die Leute aus Seattle gekommen sind und ihr Auditing, ihre Sitzungen gemacht haben.
Also die richtigen Scientologen, ja, okay.
Die richtigen Scientologen, die mit der habe ich mich dann angefreundet, bin dann jedes Jahr hingefahren, mit der Besitzerin und war dann in einem bestimmten Raum, diese 70er-Jahr-Ästhetik der Amerikaner nicht so toll, und ich habe wirklich gespürt, feinfühlig, wie ich gelegentlich sein kann, es ist mir in diesem Raum so gut gegangen, obwohl die Ästhetik, und dann hat es gesagt, das war der Auditing-Raum. Das heißt, dieses Auditing, diese Methodologik von Scientology, glaube ich, ist die, jetzt wirst schauen, weil alle schlimmen Sekten, Gerüchte, die es da gibt, muss ich auch teilen, ist schon die fortgeschrittenste Art, mit menschlichem Bewusstsein zu arbeiten. Und das ist genau der Grund, warum es so dämonisiert ist. Das zu verstehen ist sehr wichtig, weil die Dinge...
Interessante Perspektive drauf.
Die Dinge, wobei natürlich die sind total übernommen von den Archonten, die Scientologen, aber sowas von total übernommen. Eka-Frage. Aber die Methodologik, die dieser schon ein bisschen durchgeknallte, verrückte, komische Ron Hubbard da in seinem Drogenrausch übrigens...
Ja, Ron Hubbard und auch Parson, also der vom Jack Parsons, genau. Lab und so weiter. Ja, wir haben jetzt einen Anrufer. Also das heißt, sehr, sehr wirkungsvolle Techniken, aber ja.
Jetzt von den anderen übernommen, genau von denen, die sie vorgeben, vernichten zu wollen. Übrigens habe ich in Los Angeles einen älteren Herrn kennengelernt, der war Mitentwickler dieses Lügendetektors, dieses Auditing-Geräts der Scientologen, und der hat mir gesagt, habe ich nicht verifiziert, schmeiße ich jetzt in dein Publikum, der hat mir gesagt, der Ron Hubbard hat das alles nur abgekupfert aus den 20er, 30er Jahren aus Deutschland, die Scientologen, kann man noch erinnern, weil der hat das K betont als Amerikaner, der hätte das abgekupfert und hat dann halt seine Religion draus gebildet.
Ah, interessant, habe ich zwar noch nie gehört, aber hey, lass mal unseren Hörer mal zu Gast zu Wort kommen. Hallöchen, schön, dass du anrufst. Kannst du mich hören?
Guten Abend zusammen. Tarek, Herr Strasser.
Ja?
Ja.
Kann ich mich hören?
Grüße dich. Okay, ja, wir hören dich. Stell deine Frage.
Okay. Also, eine Frage und eine Antwort und vielleicht beides. Also erst möchte ich meinen Tarek wieder mal danken für die geniale, wirklich Oldschool-Sendung. Das erinnert mich wirklich so an die alten Tage.
Ja, ja.
Bei Crop FM selber. Ich bin ja ein schwerer Wiederholungstäter bei Crop FM-Sendungen und habe mehr oder weniger fast alle Sendungen angehört. Und halt die Sendung, muss ich sagen, hat mich wirklich, also muss ich wirklich viel lachen und dementsprechend wirklich viel zustimmen. Und die Frage ist halt, die Tatsache ist halt, weil wir wieder von Gesundheit zur Wissenschaft kommen sind und von der Wissenschaft dann wieder zu Bewusstsein, vom Bewusstsein dann wieder zu anderen Wesensformen. Ich glaube, dass das auch dementsprechend so ein gewisser Prozess ist, den man einfach durchmachen muss, dass man von den einfachen Strukturen eher zu den komplexen Strukturen übergeht und dass man dann dementsprechend dann mal darüber zu reflektieren beginnt. Weil ich sage mal so, die Wissenschaft selber kann ja nur gewisse Dimensionen messen und die Wissenschaft misst ja dann eigentlich das Ergebnis von der Realität des Messgerätes und nicht von der Realität des Bewusstseins, obwohl es natürlich miteinander zusammenhängt. Und einerseits bezüglich wegen die Wesensformen, mich wundert es eigentlich immer wieder, dass die Leute oft wundern, dass es andere Wesensformen gibt, aber grundsätzlich habe ich auch die Theorie, oder sage ich mal so, dass die Wesensformen, die uns mehr oder weniger erscheinen, nicht unbedingt das reale Bild darstellen muss, also wie so eine Art Projektion, je nachdem, wer oder bei wem es erscheint, dass es so eine Art Projektion, so wie eine Art so eine Schutzschicht selber ist für denjenigen, dass der quasi sie je nachdem, was in der Weltbild passt, die Form annimmt und projiziert, damit du nicht wahrscheinlich in gewissem Maße zu weit abgeschreckt bist.
Ja, genau. Gut, also, möglich, ja.
Die Frage
Entschuldigung.
Na bitte, Christian.
Ja, um dich zu beantworten, natürlich hast du recht mit dem, was du sagst, aber du beschreibst dich selbst damit. Ist dir das schon klar?
Jemand beschreibt sich immer sich selbst.
Nein, du beschreibst dich selbst. Du bist auch nur eine ungefähre Wesenheit mit nicht genau geformten Identitäten. Also solche flottest du herum. Und natürlich, wenn du so eine in anderen oder in diesen Dimensionen wahrnimmst, ist es genauso.
Nur dadurch, dass ich mich auch mit Meditation oder grundsätzlich auch mit geistig-philosophischen Dingen beschäftigen, ist es eigentlich recht amüsant und eigentlich ja erschreckend, wenn man dann wirklich einmal bewusst im Hier und Jetzt ist und das mal das ganze Treiben auf der Straße betrachtet, dass man eigentlich nicht, dass man eigentlich mit einem weinenden oder mit einem lachenden Auge eigentlich dasteht, weil es ja doch eigentlich mehr ein lächerliches Theaterstück ist, sage ich es einmal.
Ja, da hast du sicher recht. Die Inder sagen, Maya, es ist ein lächerliches Theaterstück, aber irgendwo sind wir identifiziert damit.
Naja, es ist unser Theaterstück.
Zumindest ich leider noch. Es ist unser, genau.
Das ist halt so, wir haben kein anderes. Und wenn es lächerlich ist, dann müssen wir halt was tun, dass es weniger lächerlich wird.
Aber andererseits ist natürlich das, dass die Körperlichkeit hat ja auch ihre Berechtigung, dass du sie ausdrücken möchtest, sonst wären wir ja nicht hier. Dass wir die Erfahrungen machen in der körperlichen Ebene, weil dann wieder der starke Kontrast ist bezüglich ja das Geistige oder das Psychische. Ich muss gefördert werden, das Körperliche ist ja eigentlich ein Hindernis, was auch wiederum eigentlich ein geistiges Gefängnis ist, weil die Körperlichkeit ist ja auch wieder ein Ausdruck von der inneren Welt, die sich in der äußeren Welt quasi projiziert.
Es ist auch wieder so ein Entweder-Oder, das wahrscheinlich eine Sackgasse ist. Ich weiß nicht, Christian, was du jetzt
sagst. Was ich dazu sage, ich habe da auch keine klare Antwort, ich tue das immer so nach Qualtinger, da gibt es den Travnicek für die Eltern, und der hat gesagt, wenn mir das Reisebüro nicht vermittelt hätte. Ich bin da, ich muss in dieser Form existieren.
Sehr gut, ja.
Und so ist es. Es ist eine Tatsache. Ich habe diese Körperlichkeit, mir tut was weh, ich muss gelegentlich mein Bankkonto einsehen, mir zwickt was und. Ich bin da und damit muss ich diese Wirklichkeit handeln. Ich habe aber schon Erfahrungen gehabt, sehr profunde Erfahrungen, die mich in eine vollkommen andere Wirklichkeit gehoben haben. Und wie soll ich das beschreiben? Diese anderen Erfahrungen in der vollkommen anderen Wirklichkeit, das ist dann, das bin genauso ich, aber es hat nichts zu tun mit dieser Persona des Christian. Es hat was zu tun und dann wieder nichts zu tun mit der Persona des Christian Strasser. Ich tue mir da schwer, das genau auszudrücken. Ich war übrigens bei einer Rosenkreuz-Treffen, das ist eine alte Einweihungsschule, und da habe ich das sehr deutlich erlebt. Wirklich diese göttliche Power, die mich durchflossen hat, die ich dann ganz war. Und dann bin ich aber doch der in diesen üblichen Gebräuchlichkeiten des Fleisches verhangener armer Typ.
Die Rosenkreuzer haben übrigens gleich in der Nähe von mir ihre Dépendance in Graz, oder eine Dépendance, was ich recht interessant finde.
Nein, ich habe das ist eine neue Entdeckung für mich. Ich habe so synkretistische Entdeckungen gern. Auf der anderen Seite eine Ariorasca.
Ist aber nicht uninteressant. Also die Rosenkreuzer, ich möchte mich da ein bisschen beschäftigen damit. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber es ist interessant auf jeden Fall. Also aus dem Protestantismus. Aber jetzt zum Hörer.
Entschuldige, beschäftige ich damit, aber setz dich in einen meditativen Zustand, in ihre Tempeldienste und spür die Energie. Sehr interessant.
Ja, die haben auch jedes Monat haben sie dann einen Tempeldienst und so. Ich hielt ja ursprünglich für einen Mönchsorden oder so und also dann war dann sehr überrascht, dass das also jetzt mit traditionellen Kirchen praktisch gar nichts zu tun hat. Aber zurück zum Anrufer.
Zum Anrufer. Ja, Herr Strass,
eine Frage auch.
Wiedergut.
Ah ja.
Hallo? Kennen Sie den Herrn Wolfgang Wiedergut, Herr Strasser?
Nein, kenne ich leider nicht. Ich habe den Namen gehört, aber ich habe nichts von ihm gelesen. Ich wüsste nicht, was ich
sagen. Es gibt drei Interviews mit ihm auf der Sendung.
Auf YouTube gibt es ja zum Beispiel auch die werden dann frei veröffentlicht. Das sind teilweise Vorträge von 5 bis 6 Stunden. Und die sind absolut blown in mind. Also das hat wirklich eine komplett neue Tür geöffnet, auch bezüglich wegen der ganzen Veden und Sanskrit und die indische Kultur. Also ich habe selten so einen intelligenten Menschen getroffen mit Wolfgang Wiedergut. Also das sind wirklich Vorträge, da kriegt man nach einer halben Stunde Kopfschmerzen, weil sie so also informationsdicht sind.
Ja, ist ja leider
danke für den Hinweis, danke dir.
Er ist ja leider 2008 gestorben, ne? An Zungenkrebs. Aber es gibt auch 3 Interviews im Crop FM Archiv, falls es dich interessiert,
Christian. Danke, ja.
Über Kornkreise übrigens, mit denen er sich ja auch sehr eingehend beschäftigt hat. Und
sehr stark mit der Geometrie und das Ganze und die Rhythmik. Und das ist absolut genial. Also, und eigentlich meine Frage ist an Herrn Strasser, wie sind Sie eigentlich zu dem gekommen, dass Sie sich eigentlich mit dem Ganzen beschäftigen? Weil das ist eigentlich einmal, wo ich bei Crop FM war, bis der Tarek mal fragt, wie sind Sie zu dem eigentlich gekommen, wie Sie zu dem gekommen sind? Weil das interessiert mich immer von der Lebensgeschichte her, weil niemand kommt eigentlich zu dem einfach so in dem Sinne.
Das ist eine sehr gute Frage. Eine meiner Tätigkeiten ist, dass wenn ich meine, das macht Sinn, mache ich Reinkarnations-Sessions oder Therapien. Und was ich weiß, ist, dass wir in unserer Persona quasi in einem Fluss von Ereignisketten sind und inkarnieren uns wieder, nehmen einen neuen Körper wieder und tun dann die Agenda, die wir vorher gehabt haben, also das Wollen, das wir vorher gehabt haben, fortsetzen. Und das ist bei mir der Fall und so erkläre ich mir meine Ereignisketten in meinem Leben, weil sonst kann man sich eigentlich meiner Meinung nach nicht erklären. Meine Eltern waren sportinteressiert. Das ist eine Methode, das Großhirn wegzuschrapnellen, wie man nur schauen kann. Jeder, der sich für Sport interessiert, ist ein solcher. Das ist quasi besser wie alles andere. Ich weiß nicht jetzt meine autobiografischen Ursache, warum ich mich in diesen Sachen bewege. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich es muss. Das weiß ich.
Was waren das
so halt ein Drang oder vielleicht so Erlebnis oder in der, das ist immer diese typische, gibt immer diese typische Rhythmik von Erlebnissen, die man dann hat und dann auf einmal macht es, weiß ich nicht, Klick oder man spürt dann irgendwas intuitiv.
Bei mir, wenn ich da jetzt persönlich werden darf, du fragst mich, ich war ein braver Naturwissenschaftler, ich wollte die Theorie der Evolution hat mich interessiert, ich habe Zoologie studiert, deshalb einen Studienabschnitt, Rupert Riedel, der Name was sagt, das war also Evolutionstheorie, war mein Vorbild, habe in dieser Welt gelebt, war also da schon sehr, wenn man so wie naturwissenschaftlich materialistisch unterwegs, dann habe ich eine für mich, aber sowas von entsetzlichen, unglückliche Liebe gehabt, da wollte ich mich schon heimtragen, wie das offensichtlich 22-jähriger Trottel mit einem Hormonüberschuss tut. Und da hat mich mein damaliger Freund, der Christian Leudl, später ist das ein bekannter Dichter geworden, gesagt, komm zu mir oder komm zu uns in die Yoga-Gemeinschaft Ananda. Und dann bin ich in einer Yoga-Gemeinschaft gewesen mit einem sehr wissenschaftlichen Hintergrund. Und da habe ich dann durch dieses Trauma der unglücklichen Liebe einen kompletten Weltbildwechsel erfahren und von dem ausgehend konnte ich mich in andere Richtungen bewegen und das ist jetzt 40 Jahre her und der nächste Schritt dieser Öffnung war die Madre Ayahuasca, die man noch einmal quasi, noch einmal Konzepte zerstört hat. Ich habe viel Zen gemacht, mich mit Zen beschäftigt. Und im Zen heißt, ein Konzept hat man nur, dass man es dann wieder weggibt. Und ja, aber der Impetus, der Drive, woher habe ich denn? Ich weiß es nicht. Sicher aus einem anderen Zeit und Raum, so wie du das auch hast. Du hörst ja nicht umsonst bis um fast um 10 Uhr da seltsamen Menschen zu. Entschuldige, Tarek. Du hast es ja auch. Und du kommst da auch, du hast diesen Drang, Realität im größeren Rahmen wahrzunehmen. Und den hast du sicher von einer sogenannten früheren Geburt, wobei wir müssen vorsichtig sein, wir kommen dann in Zeit und Linearität, vielleicht hast du diesen Drang auch von deiner übernächsten Geburt, ich weiß es nicht. Wir denken mechanisch und linear, weil wir es nicht anders kennen, aber daher habe ich es. Es ist ein Seelenwollen mit einer Heftigkeit, die bei mir sicher sehr groß ist.
Ja, noch eine Frage.
Und damit mit dieser Heftigkeit, die wir haben, der Tarek, du und ich, damit magnetisieren wir natürlich andere Ereignisketten, andere Personen in unser Leben. Alle drei.
Ja, und das ist ja das, was mich interessiert jetzt an solchen Gesprächen. Es ist ein bisschen, man lässt sich darauf ein, man möchte irgendwie was Neues erfahren, man setzt ein gewisses Vertrauen voraus, dass derjenige, der jetzt zu Gast ist, einem nicht bewusst einen Blödsinn erzählt. Das Gefühl habe ich bei dir natürlich überhaupt nicht, sonst hätte ich dich nicht eingeladen. Aber natürlich, das kann auch schwer daneben gehen. Ne? Das weiß man vorher nie. Gerade bei einer Sendung, beim Gespräch wie dem heutigen, weiß man das irgendwo nicht. Man muss sich darauf einlassen, ne? Das ist ganz klar. Und man muss einfach schauen, nicht mit allem kann man da was anfangen, natürlich nicht. Vieles ist auch jetzt ein sprachliches Hindernis, eine sprachliche Barriere. Ne? Aber ja, schön, dass du jetzt die Frage gestellt hast, wie er zu dem Ganzen eigentlich gekommen ist, weil ich habe das ein bisschen anders heute gestaltet. Wir sind einfach da mitten einmal reingesprungen, das ist auch so ein bisschen ein kleines Experiment gewesen. Aber ja, danke dafür. Und interessante Antwort, also eine unglückliche Liebe, Christian.
Eine unglückliche Liebe.
Das hat mich zum Musizieren, also das hat mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich zum Songschreiben begonnen habe, also zum Komponieren auch und so. Weil das ein Ventil war natürlich. Also die Liebe ist ein Riesenmotor in jeder Hinsicht.
Ist ein Riesenmotor, aber wenn ich jetzt sage, und Konzepte, ich gehe jetzt wieder aufs LSD, wenn ich da einen schnellen Sprung machen darf. Wir haben Konzepte, ich habe halt die Konzepte aus meinen kleinbürgerlichen Abkommen aus Linz gehabt, das sind halt die üblichen Konzepte mit einem katholischen Mind-Untergrund und es bedurfte diese für mich sehr qualvolle, fast Suizidsituation, mich aus diesem Konzept draufzuholen. Ich erzähle euch jetzt nur eine Geschichte, die ich sehr interessant empfunden habe. Ich habe so Naikan gemacht, das ist so eine japanische Psychotherapie. Und zu diesem Zeitpunkt, ich spreche jetzt 40 Jahre her, habe ich ein Buch gelesen, I Ching, der Schlüssel zum genetischen Code. Hat mich fasziniert, dieses Buch, Inhalt kenne ich gar nicht mehr. Und erzählt es dann am Abendtisch den versammelten Leuten, die heute auch bei diesem Seminar waren, da meldet sich ein kleiner, dicker Deutscher und sagt, ich bin der Autor. Dieser Mann war Musiker, war Komponist, war ein genialer Arbeiter mit der Wirbelsäule und ich habe ein bisschen zornig gesagt, wie kommst denn du dazu, dass du das alles kannst und dann noch so ein Buch schreibst? Und seine Antwort war, jetzt zum Thema aus Konzepten herauskommen, ich habe in meinem Leben einen einzigen LSD-Trip genommen. Das war direkt beim Dr. Hoffmann in der Schweiz. Ja. Da hat er sein Erlebnis gehabt und dann hat er gesagt, werde ich nie vergessen, ist 40 Jahre her, und dann hat er gesagt, seitdem ist alles da. Alles da. Interessant. Und solche Erlebnisse mit LSD, und zwar nicht durch die Literatur, sondern durch persönliche Gespräche, haben mir viele erzählt. Aber wie gesagt, bei mir war es halt die unglückliche Liebe.
Ja. Und das ist jetzt kein Aufruf, unkontrolliert LSD zu nehmen. Also da muss man schon aufpassen damit, da muss man schon genau wissen, was man tut. Außerdem ist illegal, leider in dem Sinn.
Darek, ich sage dir noch eines dazu. Ich habe einen Freund gehabt, der hat LSD erzeugt, 9 Jahre Bundesgefängnis, und der hat mir gesagt, unter gar keinen Umständen LSD von der Straße kaufen.
Ja, das ist sowieso.
So viel einhauen, aber die Dämonisierung von allem, was unsere Gehirnkapazität zumindest kurzfristig größer machen könnte, ist ein Werk der Achon.
Anrufer, hast du noch eine Frage?
Ja. Im Grunde genommen kann man sagen, es ist ja alles vorhanden und wartet eigentlich darauf, reaktiviert zu werden.
Sehr schön gesagt,
ja, das aber englische
wie
Wort,
lang denn noch, kann ich dann ein bisschen, wie lang denn?
Ja, da bin ich ganz bei dir, ja. Und da gibt es ein schönes Ding, also das Wort, englische Wort remember, ne? Also to remember, ein jemand, der wo dazugehört, und remember, sich quasi wieder verbinden, ne? Mhm. Wieder verbinden, das heißt, man war schon mal verbunden.
Man war schon mal, und eigentlich ist es,
ja. Quasi, das heißt, der Verstand trennt und das Gefühl verbindet. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber schlussendlich bin ich eigentlich auch auf den Konsens gekommen, weil ja die Konzepte, wie das Ganze, also gerade im indischen Bereich, diese mit ganzen Liebeaspekten und so, aber nie wirklich was anfangen können. Da habe ich lange dagegen gesträubt, weil es immer so kitschig war, bis ich dort eigentlich begriffen hat, was man eigentlich mit dem ganzen Herz eigentlich gemacht, mit dem ganzen Chakrasystem, in Kundalini etc. Erst wie ich mich eigentlich eingearbeitet habe, habe ich eigentlich gemerkt, um was geht es eigentlich mit dem ganzen Aspekt und um die Metapher und das Herz eigentlich an sich. Das ist ja eigentlich hochinteressant.
Ist hochinteressant. Ich würde dich da, ich bin da auch nicht ganz durch, um Gottes Willen, aber auch wieder meine geliebte Madre Ayahuasca. Ich habe da eine sehr dichte Eingebung, Vision gehabt, und da waren bei mir auch überraschend in den Setting, hat vielleicht was mit mir zu tun. Ich weiß nicht wer, ich habe das dann assoziiert, deutsche Philosophen. Und die, oder aus dem deutschsprachigen Bereich sich befinde ich, und die haben mir die Hand auf die Schulter gelegt und haben mir das Gefühl übermittelt, klares Denken ist ein unglaublich schöner Wert. Dieser in unserer New Age, du musst lieben, lieben, lieben. Vielleicht ist es wichtig, einmal auf diesen Bereich den einmal wegzulassen. Der Begriff Liebe ist diskreditiert bis zum Ende einer langen Zeit.
Ja, inflationär quasi.
Aber die 10 Gebote, du sollst lieben. Wenn du in einem Gebot hingibst, dass du lieben sollst, diskreditierst du Liebe. Das heißt, wir sind in einem Kontext aufgewachsen, wo Liebe stinkender Dreck ist in einem christlichen Kontext. Und wer das nicht begreift, braucht über Liebe nicht zu reden. Ich auch nicht, weil ich bin auch in diesem Begriff aufgewachsen. Da gibt's, da kann man sich den Nietzsche anschauen oder den George Carlin aus Amerika. Wir können diesen Liebesbegriff nicht mehr so richtig nehmen. Versteht's mir bitte richtig. Man kann ja nichts gegen die Liebe sagen. Wahrscheinlich ist es eh die Kraft des Universums zusammenhängt. Aber im christlichen Kontext ist es schon sehr übel riechende Scheiße. Und wer das nicht erfasst hat, der kann ja weiter stinken. Ist ein bisschen
radikal. Okay.
Aber auch unendlich wahr.
Also was heißt, Stille ist die Sprache Gottes und alles andere ist eine schlechte Übersetzung. Und das, was wir übersetzen, ist das, was wir in die Liebe hineinprojizieren.
Genau, danke.
Sehr schön gesagt.
Danke. So, das ist eine elegantere, nettere Darstellung von meinen etwas radikalen Worten. Danke.
Ja. Also ich wollte nur sagen, dass CropFM in meinem Leben eine gewisse Normalität beinhaltet und nicht das genau das Gegenteil, dass es in irgendeiner Weise verrückt wäre, sondern für mich das eigentlich weitaus realistischer ist als das, was ich sonst so im Alltag sehe.
Oh, das ist ein sehr schönes Kompliment. Danke dir. Ich finde es sehr.
Also, ich wünsche euch beiden nur einen schönen Abend und mich den länger aufhört mit euch ein Gespräch.
Ja, es geht jetzt eh schon zu Ende.
Du bist dabei.
Es geht jetzt.
Danke dir.
Aber danke für den Anruf. Okay.
Und für den schönen Schlusssatz.
Ja. Werde ich mal merken. Danke. Tschüss.
Ja.
Ja, Christian, ich glaube, da, das ist ein sehr schöner Schluss. Also Schweigen ist die Sprache Gottes und alles andere ist eine schlechte Übersetzung.
Alles ist ein wunderschöner Schluss.
Gibt es von dir jetzt noch ein Schlusswort? Ich glaube, wir haben glaube ich jetzt heute versucht, da wirklich sehr viel anzusprechen. Ich hoffe, es war jetzt nicht für die Zuhörer jetzt nicht zu wirr, aber das ist eben auch so. Also die Welt ist eben auch irgendwo, da gibt es auch immer ein chaotisches Element. Ich finde es auch sehr interessant, was du gesagt hast, diese Klarheit im Denken, ich finde, die ist wirklich sehr wichtig und sehr fehlend. Die Liebe ist aber natürlich auch absolut notwendig und wohl die Basis von allem, ne?
Da, was interpretieren wir aus der Stille? Also die Archonten haben mit dem 10 Geboten für alle Zeiten die Liebe ein bisschen diskreditiert. Du kannst nicht lieben sollen, weder deinen Herrn, deinen Gott noch sonst was.
Das, ja, aber das sollten wir uns von denen nicht missmachen lassen, oder?
Ja, verstehst du?
Also das ist, glaube ich, nicht. Also ich glaube schon, dass die Liebe so ziemlich das zentrale Element da ist.
Ja, aber du kannst es in dieser Klarheit und Reinheit, wie wir es brauchen, nicht erfassen. Da müssen wir uns durchwinden. Es ist inflationär gebraucht, natürlich. Ich habe auch meine Liebe.
Ja, das stimmt. Es ist,
ich wochenlang heule. Natürlich habe ich sie. Aber wenn ich die Begrifflichkeit in die Hand nehme, dann schaffe ich Bezüge, die sind eigentlich sehr destruktiv. Ich habe aber keine anderen, also ist ein bisschen schwierig.
Aber ja, es ist inflationär gebraucht, da gebe ich dir völlig recht, gerade jetzt in der sogenannten Esoterik-Szene. Also man kann es dann schon nicht mehr hören. Ja.
Und ich kann es nicht mehr hören,
von
den Leuten, wo ich es gehört habe. Wenn ich sage, stinkende Scheiße, dann weiß ich, was ich meine. Und die haben nur von der Liebe gesprochen.
Ja, na aber gut, egal. Kein so schönes Schlusswort, aber es...
Ja, das Schlusswort des Teilnehmers aus der Stille Gottes emaniert alles und wir müssen uns oder wir können oder dürfen jederzeit uns der Stille Gottes nähern und dann kommen die Emanationen von selber und das ist ein schönes Schlusswort.
Christian, ich danke, dass du heute bei mir zu Gast warst, war sehr spannend für mich. Und wünsche dir auf deinen weiteren psychonautischen Reisen noch alles Gute. Und vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja wieder mal.
Es würde mich freuen. Ich danke dir für die Möglichkeit, that I could ramble a little bit. Das ist Englisch. Danke dir. Und hab natürlich Menschen in meinem Umfeld, die ich dir dann schon empfehlen würde, von denen ich meine, sie hätten was zu sagen.
Bitte.
Und du unterhältst dich mit ihnen und
bitte, ja. Wenn du da einen Kontakt herstellen kannst, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Du kennst ja unglaublich interessante Leute, also ja, bitte.
Ja, das würde ich gerne tun.
Okay. Super, danke.
Schönen Abend noch. Für dich, bis bald.
Ja, ciao. Das nächste Mal Crop FM gibt's am 7. Dezember 2018 zu hören und das wird aller Voraussicht nach auch die letzte Live-Sendung dieses Jahres werden. Ich werde wahrscheinlich dann noch ein sehr interessantes Interview von einem Hörer, der inspiriert durch die Interviews mit Kai Müge auf einem seiner Seancen war in Hanau und der mir dann darüber erzählt hat, was da passiert ist. Das ist schon erstaunlich. Also aus unabhängiger Seite, wie er selbst sagt, völliger Normalo quasi, der sich in so eine Seance hineingesetzt hat und tatsächlich Dinge erlebt hat, mit denen er nicht gerechnet hätte. Aber ansonsten am 7. Dezember ist Illobrand von Ludwiger zu hören. Ich glaube, das ist ein würdiger Abschluss. Und zwar über sein neuestes Buch Feurige Zeichen aus höheren Dimensionen. Ein äußerst interessantes Buch ist, das hat es wirklich in sich. Sehr erstaunliche Fallbeispiele, die man in dieser Art wohl kaum zu lesen bzw. zu hören bekommt. Und eine äußerst spannende Theorie dazu auch. Natürlich kommt da Burkhard Heim vor. und freue mich sehr auf den 7. Dezember 2018. Bis dorthin sage ich an alle, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke für die Chatmeldungen, waren auch einige interessante Dinge dabei und für den Anrufer natürlich. Bis zum nächsten Mal, bis zum 7. Dezember 2018. Macht es gut.
Let's play it.